Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, einmal noch der Hinweis, allerhöchste Eisenbahn, wer an der Steuerklasse 2024 teilnehmen will, also an einem dreimonatigen Ausbildungsprogramm, in dem wir euch an den Driver's Seat setzen und vollständig zum Thema Steuern als Immobilieninvestor ausbilden, von und mit Martin Richter, dann würde ich jetzt gleich bewerben. Es gibt nur noch Restplätze für den Durchgang in der Steuerklasse 2024. immocation.de/steuerklasse. Wir freuen uns auf euch.
Wenn du dich mit Menschen umgibst, die Angst vor Finanzen haben oder keinen Bock darauf haben, für die Schulden etwas Schlechtes sind, die bei Immobilien an Mietnomaden und Messis und Probleme denken und deren persönliche Finanzstrategie darin besteht, den Empfehlungen des Sparkassenbankers zu folgen, ohne hier irgendwem nahe treten zu wollen oder Geld auf ein Tagesgeldkonto zu legen, ist völlig klar, wo du irgendwann wirtschaftlich mal rauskommen wirst, weil dieses gesamte Umfeld dich einfach nur klein hält, zurückhält, jede Ambition, jede Idee, jedes Feuer, das in dir vielleicht entsteht, sofort erstickt mit Gegenargumenten und was auch immer. Ne? Ist total klar, was da rauskommt. Wenn du dich mit 5 Menschen umgibst, die alle jetzt in unserem Beispiel erfolgreich mit Immobilien sind, also diesen Weg gegangen sind, ihre Erfahrungen gemacht haben, wissen, was schwierig ist und was für Probleme existieren und auf dich zukommen können, dass es aber am Ende alles lösbar ist und wie toll es ist, wenn man es hinbekommen hat und was das dann mit dem Leben verändert, mit den Finanzen verändert, und du dich mit 5 solchen Menschen umgibst und mit denen am meisten Zeit verbringst, dann kannst du gar nicht anders als wirtschaftlich weit überdurchschnittlich erfolgreich werden in den nächsten Jahren. Wirklich, also natürlich musst du die Arbeit noch machen, aber es ist so krass, was das mit dem Kopf und der Sicht auf die Dinge macht und dem Blick für Chancen und wie man Dinge lösen kann und wie groß man denken darf und so weiter.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Es ist dringend Zeit für einen neuen Spaziergang. Wir wollen sprechen über eine Wahrheit zum Vermögensaufbau, nämlich den Driver Seat. Wir wollen ein ausführliches Update geben zum Immobilienmarkt, Zinsen, ein bisschen Kaufpreise, Mietentwicklung und so weiter. Wir haben wirklich viele Themen rausgesucht, die wir ausführlich besprechen wollen. Bisschen was zu unserem Portfolio, was gerade so los ist und dann natürlich noch ein Thema Persönlichkeitsentwicklung, was wir auch immer machen. Insofern sage ich hallo Stefan.
Ja, Grüße, ist lange her irgendwie. Freue mich, dass wir den nächsten Spaziergang machen.
Genau, wir haben im Juni den letzten regulären gemacht, haben im Juli eine Special-Episode gemacht, haben im August, wenn man so will, Sommerpause gemacht und jetzt, ja, Ende September sind wir hier gerade, es wird Anfang Oktober ausgestrahlt. Genau, nehmen wir den Ball wieder auf, freuen uns, dass ihr dabei seid und ja, Stefan hat sich erstmal eine Flasche Rotwein gestern reingezogen.
Echt?
Der alte Läufer, ja, wie immer, kann man sagen.
Das erste Mal seit der Geburt unseres Sohnes waren wir alleine ohne ihn in einem Restaurant essen und hatten quasi eine Betreuung zu Hause. Und ich habe mir anlässlich, also Steffi stillt noch, ja, anlässlich dieser Gelegenheit eine Flasche Rotwein möglicherweise bestellt und die möglicherweise auch einfach alleine leer getrunken.
Ja, haben wir uns ja gerade drüber unterhalten. Es ist so geil, wie dieses Thema immer, also es macht halt ab und zu mal Spaß, aber es fährt so hart rein und tatsächlich trinkst du ja extremst wenig Alkohol.
Ja, ganz selten und über lange Phasen gar nicht und dann aber manchmal irgendwie dann.
Also ich bin gerade auch sehr, sehr happy mit meiner Alkoholperformance, wirklich sehr, sehr wenig, aber dann schaffe ich es wirklich, die 1-2 Gläser Rotwein in einem Restaurant zu trinken und es auch dabei zu belassen, was sich sehr gut anfühlt, ja.
Darin bin ich am allerschlechtesten. Ein oder zwei Gläser Rotwein trinken ist einfach nicht meine Stärke.
Ja. Also war es bei mir lange mittlerweile, ja. Genau, ansonsten bin ich auch eigentlich am Arsch, jetzt aber gerade wieder fit. 3 Höllentage hinter mir, ich weiß nicht, was das war, eine Krankheit hier. Ich habe so ein Wub-Armband, 1% Erholungswert. Wer auch so ein Armband hat, weiß, dann ist man komplett am Arsch. Das hatte ich 3 Tage in Folge. Aber ja, also meine Tochter war da und hat
trotzdem zwei Webinare gemacht hast mit ein paar tausend Leuten,
ne? Also. Ja, genau. Also es war dann auch lustig, weil meine Tochter hat sich rührend um mich gekümmert und mir immer eine Decke drüber gelegt, weil ich also auch mal gefroren habe und Schüttelfrost und so. Und dann hat sie eben auch mitgekriegt, dass ich dann so ein Webinar mache und dann sagt sie, bist du nicht eigentlich krank und nicht arbeiten und so? Und dann habe ich erklärt, wie das ist, angestellt versus Unternehmer. Und dass am Ende nichts hilft, wenn die Webinar-Einladung raus ist.
Kannst du nicht dem Stefan eine Krankenmeldung schicken?
Ja, genau. Also kann ich, aber interessiert ihn nicht. genau. Schön. Okay. So geht's uns also. Wir sind trotzdem, glaube ich, jetzt relativ fit und starten rein in die erste Wahrheit zum Vermögensaufbau. Es geht uns um das Thema Driver Seat oder sagen wir mal die richtige Erwartungshaltung, wie man an das Thema Vermögensaufbau rangeht. Wir haben immer bei den Steuerthemen irgendwann mal gesagt, Steuern sind Chefsache, also muss ich zumindest damit beschäftigen und verstehen, was passiert. Und das gilt logischerweise, seit wir angefangen haben mit Immocation und der Gründung und der ganzen Community. Das ist eines der ganz großen Maßgaben auch, also wenn ihr so wollt, sind Immobilien bzw. finanzielle Bildung und Vermögensaufbau Chefsache. Und ihr müsst Dinge einfach verstehen und sie auch ein, zwei, drei Ebenen tiefer verstehen und beurteilen, damit sie auch wirklich in eurem Sinne funktionieren. Warum sagen wir das jetzt an der Stelle? Na, ihr habt wahrscheinlich viel, war es auch viel in der Presse, ging es um Vertriebsimmobilien, die man quasi einfach gekauft hat, sagen wir mal, bei Influencern gibt es ja ohne Ende auch. Also unglaublich, wie viele Immobilieninfluencer es mittlerweile gibt, die ein bisschen was über Immobilien erklären, aber am Ende Kapitalanlage Immobilien verkaufen. Und da wird aus meiner Sicht ein bisschen der Bock zum Gärtner, ne, wenn man das so macht. Also wir verkaufen ja auch Kapitalanlage Immobilien am Ende, aber nicht als Immocation, ne, sondern weil wir eben auch selber in Immobilien investieren, die dann über Vertriebe auch Leute kaufen natürlich, aber das, was eigentlich unsere Message ist, eine Vertriebsimmobilie kann man kaufen, können wir auch gleich nochmal ein paar Sätze dazu sagen, ist wahrscheinlich auch besser als nichts zu kaufen, aber wenn du wirklich vorankommen willst im Vermögensaufbau, musst du dich A, selber damit beschäftigen und die Dinge verstehen und B, dich dann auch wirklich im Detail darum kümmern. Was meine ich, wenn du jetzt siehst, ne, also gibt's genug Facebook-Ads, Instagram-Ads, die überall laufen hier, Kapitalanlage, Immobilien mit nur so und so viel 100 Euro Zuzahlung im Monat und so. Was da ja in Wirklichkeit passiert ist, dass du ganz am Ende der Nahrungskette etwas einkaufst und jemand anders versucht, bei dir den Maximalpreis zu erzielen. Und du kannst halt die Verantwortung nicht dafür abgeben, wenn du eine solche Immobilie kaufst, dir A, den Kaufpreis selber wirklich zu bewerten. Und ich glaube, dass viele Leute auch Immobilien kaufen, ohne überhaupt zu wissen, was denn eigentlich ein angemessenes Preisniveau in diesem Markt ist. Und da reicht es nicht, wenn ich einmal bei ImmoScout reingucke und manche tun noch nicht mal das. Ja? Und Punkt 2, du musst wissen, was für eine Miete dauerhaft für dich erzielbar ist und du musst auch irgendwie kontrollieren und sicherstellen, dass du langfristig und gut immer vermietest, ne? Weil aus schlechten Mietverhältnissen resultieren Leerstand, Probleme, Zahlungsausfall und so weiter. Und drittens musst du auch in irgendeiner Form kontrollieren, wenn eine Art von Bausanierung, irgendwas an deiner Immobilie stattfindet, dass das kosteneffizient stattfindet und dass das quasi auch wirklich gut funktioniert. Ne? Wenn du sagst, ich halte mich aus diesen ganzen Themen raus, ich weiß noch nicht mal ein Kaufpreisniveau und Miete, das glaube ich, was mir irgendjemand sagt und sanieren würde das auch schon in meinem Sinne, dann ist das irgendwie, da darf man zumindest nicht überrascht sein, wenn man nachher in irgendeiner Form einen schlechten Deal macht. Und der Unterschied zwischen einem schlechten Deal und einem guten Deal, wo ich eben nicht, was weiß ich, 10-20% über Markt gekauft habe, sondern 10-20% unter Markt, und da eine gute Einschätzung hatte, das ist so signifikant viel Rendite über die Zeit, dass es nicht anders geht, als sich an den Fahrersitz zu setzen, oder?
Ja, und das ist ja dann, also wenn man sich manche von diesen Geschichten durchliest, es ist dann ja, also es ist traurig und berührt mich dann auch, wenn ich dann das Schicksal von irgendwem lese, der mit Mühe und Not sich irgendwie 20.000 Euro zusammengespart hat und jetzt dann meinte, er hat jetzt etwas Gutes getan, hat irgendwie verstanden, Immobilien sind ja was Sinnvolles und kauft jetzt da eine Immobilie, die ihm eben irgendwie auch noch schön erklärt wurde und sowas und hat sich mit all den Dingen nicht beschäftigt, ist dann möglicherweise sogar nach dem Kauf das erste Mal wirklich vor Ort und mit allem auch überfordert so und sieht dann, okay, irgendwie, das ist alles überhaupt nicht schön und es ist eben nicht saniert und das Haus ist auch irgendwie überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und sowas. Und für ihn bricht da so eine kleine Welt zusammen, weil er da sein Geld jetzt möglicherweise einfach verloren hat. Aber das, also es tut mir dann total leid und ich finde es auch absolut falsch, die Gutgläubigkeit und das mangelnde Wissen von vielen Menschen auf diese Art und Weise auszunutzen, die einem da vielleicht dann Vertrauen schenken. Ne? Das ist einfach auch falsch als Geschäftsgebaren. Aber die Verantwortung dafür, auch wenn ich so Medienartikel dann lese, die Verantwortung dann ausschließlich demjenigen, der diese Immobilie zum Verkauf angeboten hat oder beworben hat, zuzuschreiben, ist halt falsch. Also die Verantwortung für deine Gesundheit trägst du selber und nicht dein Arzt. Und die Verantwortung für deine Finanzen trägst du selber und nicht der Finanzberater, nicht der Sparkassenangestellte und nicht sonst irgendwer. Und es ist einfach, ob du da Bock drauf hast oder nicht, aber es ist einfach unausweichlich, dich selber mit diesen Dingen zu beschäftigen. Finanzen und Wirtschaft und Geld ist nun mal ein sehr, sehr großer Teil unseres Lebens. Nicht umsonst stecken wir so viel Zeit jede Woche da rein, Geld zu verdienen erstmal. Und es ist, glaube ich, in den allermeisten Fällen die viel cleverere Idee, statt noch mehr Zeit in den Job zu stecken, ein paar Stunden da reinzustecken, das, was man mit dem Geld dann macht, wirklich zu verstehen. Und das Immobilien ist eine Antwort. Wir sind einfach große Fans, weil wir an sehr viele Vorteile von Immobilien glauben und das tagtäglich erleben dürfen, das ist aber auch nicht die einzige Antwort. Aber was auch immer man macht, man muss es verstehen. Und ich erinnere mich selber, wie ich lange vor Immocation mal von einem auf so einer Veranstaltung eine Vertriebsimmobilie angeboten bekommen habe. Damals war das noch so ein Steuersparmodell. Ich habe schon recht gut verdient und das war so klassisch, war halt so gerechnet, dass das schon irgendwie Sinn machte mit dem ganzen Steuervorteil und so weiter, dass man da am Ende dann eigentlich schon wahrscheinlich, also es war besser als viele andere Finanzanlageprodukte. Wahrscheinlich, wenn ich es mir heute angucken würde, es war besser als Riester-Rente und diese ganzen Sachen. Aber ich hab's null verstanden. Es hat sich irgendwas komisch angefühlt. Ich habe es zum Glück nicht gemacht. Und wenn ich heute draufschauen würde, würde ich auch merken, ja, das war einfach quasi ich hätte einfach einen Maximalpreis dafür bezahlt, dass jemand anders ganz, ganz viele Dinge schon richtig gemacht hat. Und ich hätte sehr, sehr viel Geld einfach liegen lassen, dadurch, dass ich viel zu teuer eingekauft hätte. Und wäre, und das ist der zweite Punkt, mit jeder Herausforderung, die mir dann begegnet wäre, völlig überfordert gewesen oder hätte ein ganz, ganz komisches Gefühl gehabt. Und das kann einfach nicht passieren, wenn ich mich damit beschäftige. Also wenn ich völlig sehenden Auges eine runtergerockte Wohnung kaufe in einem scheiß Zustand, aber ich weiß, warum ich das tue, ich weiß, dass ich einen dafür angemessenen Preis bezahlt habe, vielleicht sogar einen extra großen Rabatt bekommen habe, ja, ich weiß, dass wenn ich diese Wohnung jetzt saniere, dass allein durch die Sanierung ich Vermögen für mich geschaffen habe, weil der Wert der Wohnung überproportional steigt, ich habe keine Angst davor, weil ich gelernt habe, wie man so eine Sanierung macht. Das ist einfach ein völlig anderes Spiel, ne? Obwohl es vielleicht an sich dieselbe Immobilie ist, die man anders kauft und dann ein ganz anderes Erlebnis hat. Also es führt kein Weg daran vorbei, ganz tief in diese Themen reinzugehen, weil du musst ja irgendwas in Sachen Vermögensaufbau machen. Jeder in unserer Generation noch viel mehr als diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind. Und es übernimmt einfach keiner für dich. Und jeder, der dir das erzählt, also cui bono, ne? Wem nutzt das, dass du jetzt gerade diese Immobilie kaufst? Das nutzt im Zweifelsfall demjenigen, der sie dir verkauft, der damit Geld verdient. Und das ist sein eigentliches Interesse. Und das der Einzige, dem es wirklich nur um dich geht, bist halt du. Und deshalb sitzt du auf dem Driver Seat und niemand anders. Ne?
Ja, ja. Und da kann ja auch rauskommen, Vertriebsimmobilie. Ich weiß noch, wir haben das gerade mit der Gründung von Immocation, als das ein bisschen größer wurde, wir haben ja sehr viel versucht auch zu analysieren, was brauchen die Leute, was wollen sie wirklich. Wir haben viel mit Leuten gesprochen, Umfragen gemacht und so, wie man das ja macht, wenn man quasi so als Unternehmen versucht, man zu verstehen, dann was braucht die Community, was brauchen die Kunden. Und viele haben gesagt, ja, also eigentlich habe ich gar keinen Bock auf den ganzen Stress, ich hätte gern aber bratfertige Immobilien. Und weiß noch, wie auch mich Finanzstrukturvertrieb angerufen haben, oft, ist auch immer noch so, ne, und sagen, Mensch, wir könnten so viel Geld zusammen verdienen, ne, wenn du jetzt einfach quasi bei YouTube-Videos oder einem Podcast Werbung machst und sagst, kauf doch hier bei dem die Immobilie, die ist quasi bratfertig, da ist Mietgarantie und alles und komplett für dich rundum sorglos und alles gelöst. Ja klar, aber dann geht eben genau dieser Teil verloren, weil es ist auch nicht so, dass Leute sich dann damit beschäftigen noch überhaupt, sondern sagen, okay, das ist der einfach schnelle Weg. Wir haben uns damals auch entschieden, nee, wir gehen den Weg Driver Seat und wir wollen halt Education machen und wir wollen die Leute wirklich befähigen, es zu verstehen. Dass da am Ende raus, und es gibt wirklich gute Vertriebsimmobilien, also es gibt wirklich, also die Grenze ist auch fließend, es gibt keine klare Definition dafür, ne? Sondern natürlich kaufst du am Ende irgendwo bei jemandem eine Immobilie ab und klar, wenn der Katalog ein bisschen Hochglanz ist und so, dann würde ich schon mal genau hinhorchen. Aber du kannst auch dabei rauskommen, dass du sagst, also wie groß ist die, wie tief gehst du in der Wertschöpfung, wie viel Probleme willst du lösen? Ja? Also was wir zum Beispiel machen mit unserem Bestand, wir kommen nachher ein bisschen zu unserem Portfolio noch, wo wir gerade sind, ne? mit vielen entwicklungsbedürftigen Mehrfamilienhäusern, da gehen wir durch die ganze Scheiße durch. Ne? Da passiert natürlich auch viel Scheiße und da musst du ohne Ende Probleme lösen, hast aber auch die Chance auf eine deutlich Überrendite. So tief muss ja gar nicht gehen. Du kannst dir eine kleine Wohnung kaufen, die vielleicht renovierungsbedürftig ist, dann hast du ein kleineres Problem, eine Renovierung zu lösen. Du kannst aber auch sagen, ist auch total fair, nee, also ich hätte gern eigentlich schon eine Wohnung, die in einem okayen Zustand ist, guten Zustand ist, die zur Marktmiete vermietet ist und diesen Zustand hat vielleicht jemand erzeugt schon für mich und ich komme zu dem Ergebnis, den Preis, den ich dafür bezahle, der ist trotzdem noch okay, da wirst du mit Sicherheit jetzt kein super Schnäppchen machen, aber der ist noch okay und dann hast du immer noch die ganzen Vorteile von Immobilien, Inflationsschutz und so weiter, aber du hast es für dich bewertet und beurteilt und bist rausgekommen, den Zusatzstress von Probleme lösen, den will ich mir nicht geben und deshalb mache ich das. So, aber wenn du das überhaupt gar nicht verstehst, was du da kaufst und gar nicht mal beurteilen kannst, dann kannst du halt sein, du kommst in den Bereich, wo du einfach viel zu teuer kaufst und dann einen sehr, sehr schlechten Deal machst.
Wo du dann einfach Geld vernichtest. Also in dem Moment, wo du eine Immobilie 50.000 Euro zu teuer kaufst, hast du 50.000 Euro Geld verloren. Ne? Das ist einfach sehr, 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 sehr teuer, sowas zu tun. Ja, einig.
Genau, also Driver Seat, das war unsere Wahrheit zum Vermögensaufbau. Da muss man sich draufsetzen. Und es kann aber auch sehr viel Spaß machen, sich damit zu beschäftigen. Und man kann selber entscheiden, wie tief man nachher in Probleme reingeht. Aber das Verständnis nicht zu haben, das ist
groß. Die eigenen Finanzen, es führt kein Weg dran vorbei, sich damit ernsthaft in der Tiefe zu beschäftigen, inklusive der harten Wahrheit. Ich habe ja neulich dieses Rentenvideo gemacht. Wir haben auch hier im Podcast drüber gesprochen, der harten Wahrheit, wie viel Geld du selber irgendwann mal brauchen wirst an passivem Einkommen und an Vermögen, um bis an dein Lebensende abgesichert zu sein, weil der Staat wird es nicht abdecken. Für die Menschen unserer Generation ganz bestimmt nicht. Ne? Und wenn du das akzeptiert hast, führt kein Weg daran vorbei, dich ans Steuer deiner Finanzen zu setzen. Genau. Kein Weg. Alles andere führt in ein absolutes Desaster hinten raus.
Es lohnt sich, haben wir immer ganz viel in den ersten Jahren von Immocation gesagt, ne? Es lohnt sich, diese Zeit zu investieren. Es lohnt sich wirklich. Ja. Okay, jetzt zum Immobilienmarkt. Wir haben einige Artikel gelesen, ein paar Sachen kommen, wir fangen wie immer an, mal mit der Zinsentwicklung, ja, also seit 2022, reden wir ja eigentlich immer dann genau darüber, weil es plötzlich sehr spannend war, nachdem es eigentlich jahrelang Zinsen waren halt am Boden. Ich gucke aufs Interhyp Zinschart, 10 Jahre fest und kann da sehen, das wäre im November.
Hä? Du auch? Ich auch.
November 23 waren wir bei 4,25%. Da ging es Anfang des Jahres, jetzt 24 ging es runter auf 3,4%. Dann ging es wieder so ein bisschen hoch und jetzt haben wir doch schon einen deutlichen Abfall. Also wir waren im Juli noch bei 3,74% und jetzt sind wir gerade, Stand heute aktuell unten bei 3,29%. Also ne, das ist ja nicht, das ist nur eine Referenzfinanzierung, jeder kriegt da andere Konditionen. Kann man vielleicht eine Kondition eines Teilnehmers nennen. Das ist immer, finde ich sehr interessant, Martin Kruszewski, einer unserer Coaches, der teilt immer mal gerne, was seine Coaches so für Finanzierungen abschließen. Da hat jetzt einer gerade abgeschlossen, 100% Finanzierung mit 3,35% Zinsen und 1,6% Tilgung. Ne? Einfach so als Referenz, dass quasi ein aktueller Abschluss, der da wo realistisch ist. Genau, hängt sehr stark von eurer Bonität ab.
Also 5% Annuität. Mhm. 5% Annuität und es war ja, wenn man mal zurückgeht, wir waren mal, sagen wir mal, also klar, es gab auch mal 1%, aber es gab eine längere Zeit, da hat man Zinsen so in der Größenordnung 1,5% dann effektiv wirklich bezahlt. Ne? Ja. Für Kapital an 1,5, hat aber typischerweise mindestens 2% Tilgung gehabt. Meistens wollten die Banken ein bisschen mehr, weil das Ding ja immer ist, je niedriger der Zins, desto länger die Darlehenslaufzeit erstmal, ne, beim Annuitätendarlehen und die wollten immer eine gewisse Höchstlaufzeit haben. So, also es war eher sogar ein bisschen mehr als 2%. Ne? Das heißt, damals haben wir eine Annuität gehabt, die war sagen wir mal vielleicht 3,75%, ne? So, also 1,5 Zinsen, 2,25 Tilgung war, glaube ich, ganz häufig. Da liegt jetzt, das finde ich nämlich so interessant, da liegt jetzt ehrlicherweise eigentlich gerade nur ein gutes Prozent, weniger als 1,5% dazwischen, ne? Zwischen der heutigen Annuität und der von damals. Und wenn man dann noch dazu rechnet, wenn man jetzt mal im Privatvermögen ist, dass damals nur 1,5% Zinsen von der Steuer abzusetzen waren, und man jetzt aber 3,5% Zinsen von der Steuer absetzen kann, weil einfach die Verschiebung zwischen Zins und Tilgung noch dazu kommt, ja, ist die Nachsteuerannuität im Moment vielleicht noch in der Größenordnung ein bisschen mehr als 0,5% höher im Privatvermögen. So klein ist das eigentlich real, wenn man es wirklich jetzt mal zu Ende vergleicht. Das sind keine Welten, ne? Darauf will ich hinaus. Also, wir sind nicht in einer völlig anderen Mondlandschaft gerade irgendwie unterwegs mehr.
Nee, also das sieht man ja auch, dass quasi der Markt zurückkommt, die ganzen Käufer kommen zurück, haben wir viel kommentiert, sehen wir wieder deutlich mehr, ne? In den letzten Wochen hören wir überall, die Käufer kommen jetzt auch zurück. Mhm. Und genau, ich habe gerade auch eine 100.000 Euro, sagen wir mal, finanziere ich. Dann habe ich bei 4% Annuität, ja, dann habe ich 4.000 Euro. Wenn jetzt dieselbe Immobilie, die ich für 100.000 Euro, aber nur noch 80.000 Euro kostet, weil die Immobilienpreise ja eben auch noch runtergekommen sind, da habe ich bei 5% Annuität wieder 4.000 Euro Belastung pro Jahr. Ne? Also es ist dann tatsächlich schon das Gleiche. Ob die jetzt überall 20% runter, also in Frankfurt anscheinend schon, kommt gleich ein Artikel, aber ja, also Preise sind ein bisschen runtergekommen und Zinsen sind eben auch ein bisschen runter. Das ist schon, merkt man erheblich. Sagen wir auch gleich noch was dazu, zu Fix und Flip und was das alles im Markt bedeutet. Aber erstmal kurz noch Zinsen kommentiert, weil es gab ja eine Zinssenkung der EZB um 0,25% und es gab eine Zinssenkung der Fed um 0,5%. Und das ist ja zumindest insofern spannend. Also EZB erstmal kommentiert, also Europäische Zentralbank, wo wir ja erstmal dranhängen quasi. Das war so erwartet, ne? Die weitere Zinssenkung sollte folgen. Der Kommentar von der EZB dazu in meinen eigenen Worten irgendwie wiedergegeben oder was ich da rausgenommen habe. Man gibt jetzt keine groß weitere Prognose für die nächsten Monate ab, sondern man geht sehr datengetrieben vor. Also man guckt sich dann exakt an, was passiert ist. Die Löhne sind nicht so stark gewachsen, eher schwächer als man das dachte, was ein gutes Zeichen ist, dass die Inflation nicht wieder irgendwie wegläuft. Deshalb hat man auch guten Gewissens diesen zweiten Schritt jetzt gehen können. Und jetzt weiß man quasi nicht so, ne? Aussage EZB, was dann kommt, weil wir gucken uns sehr genau die Daten an. Wird ein bisschen kritisiert auch teilweise, dass man sagt, wieso muss die EZB jetzt immer noch auf Daten warten? Könnte die nicht mal starke Signale in den Markt senden und sagen, ja, es gibt noch weitere Zinssenkungen dieses Jahr, hat sie aber so stark nicht getan. Wir gehen davon aus, mit allem, was wir hören, sprechen ja zum Beispiel eben auch mit der Interhyp, mit Deutschlands größten Finanzierungsvermittler, die viel sprechen mit Banken und vielen Leuten und so. In diesen 10-Jahres-Konditionen gehen die Banken schon davon aus, dass es nochmal runtergeht dieses Jahr. Ne? Würde ich jetzt mal behaupten. So. Deswegen darf man auch nicht erwarten, dass mit der Leitzinssenkung dann plötzlich Bauzinsen runtergehen. Jetzt noch spannend, die Fed dazu, also die Zentralbank der USA, die Notenbank der USA, die ist jetzt gleich 0,5% runter. So ein bisschen war das teilweise auch erwartet, teilweise nicht erwartet. Für manche war es dann überraschend, dass es gleich zwei Schritte runtergeht. Auf jeden Fall schon mal ein super Signal insofern, als dass die Zinswende jetzt endlich eingeleitet ist. Was ja auch spannend war, die EZB hat vor der Fed die Zinsen gesenkt. Also mal die Europäer waren mal Vorreiter und die Zinswende eingeleitet. Jetzt will man natürlich eine Wirtschaft nicht abwürgen, ne? Und dann denke ich mir so, sagt sich der Amerikaner auch, ja, gut, blöd jetzt, ne? Nicht, dass die Europäer ihre Wirtschaft früher wieder besser in Gang kriegen, so, müssen wir es auch mal runter, ja, flapsig formuliert.
Ja, wobei die Wirtschaft in den USA ja gut läuft.
Also. Ja, genau. Aber nicht, dass man da in Nachteil gerät. Aber nein, also die Entscheidung läuft logischerweise mit Sicherheit ziemlich anders ab. Aber der Powell, also Notenbankchef USA, der hat sehr viel deutlicher gesagt, dass man von weiteren Zinssenkungen ausgeht. Also der versucht dann eher dem Markt quasi die Stabilität und die Aussage zu geben, was unsere Frau Lagarde nicht so deutlich gemacht hat. Wo das alles hingeht, haben wir logischerweise überhaupt keine Ahnung. Aber im Moment wirkt das wie ein relativ stabiles Umfeld, wo, wenn jetzt nicht irgendwelche Daten komplett in die falsche Richtung gehen, wahrscheinlich auch die EZB weiter runtergeht. Die Fed will eh weiter runter dieses Jahr. die Banken haben es aber wahrscheinlich eh schon zum Großteil eingepreist, aber dass sich auf 3, niedrig die Zinsen stabilisieren gerade, das wirkt weiterhin realistisch. Und tatsächlich mit der Rechnung, die wir gerade auch davor gemacht haben, was das für die Annuität und die Belastung für Immobilieninvestoren bedeutet, wenn sie ankaufen, merkt man eben ganz deutlich, dass das jetzt auch im Markt ankommt.
Gefühlt viel weniger Aufregung auch, ne? Im ganzen Immobilienmarkt. Also es ist jetzt irgendwie, dieser Sturm scheint dann über weite Teile der Immobilienbranche jetzt auch einmal hinüber zu sein, ne? Und es haben sich alle auf irgendeinem neuen Niveau und neuen Rahmenbedingungen jetzt ein bisschen eingerichtet. Also klar, es gibt dann schon Teilbereiche, die da noch immer sehr drunter leiden, wird mit Sicherheit auch noch weitere Insolvenzen geben, je nachdem, wer auch auf welchen Altbeständen und sowas noch sitzt, mit Finanzierungen, die dann anschließen müssen und so weiter. Aber ja, ich schaue da gerade auch völlig gelassen drauf und habe auch das Gefühl, das wird uns jetzt einfach so intensiv nicht mehr beschäftigen, wie uns das die letzten 2 Jahre beschäftigt hat. Ne? Das geht jetzt einfach seinen Weg und
was du gerade sagtest, ist ja auch voll geil, ne? Also, dass da noch große Wohnbaugesellschaften Immobilien rausdrehen, weil sie einfach immer noch weiter Liquidität sichern wollen und so, weil sie für sich natürlich einen hohen Zinsanstieg erstmal verkraften müssen in so einem großen Apparat, wo auch variabel finden sie. Es ist toll, also es kommen wirklich, wirklich gute Objekte auf den Markt, wo du wirklich günstig jetzt einkaufen kannst im Vergleich und jetzt noch ein stabiles, gutes Zinsumfeld hast. Ist auch witzig, wie sich das im eigenen Kopf, also ich meine, wir reden da ja tatsächlich recht viel drüber, beschäftigen uns viel damit und also du sowieso ganz klar so, hey, das ist historisch überhaupt kein hoher Zins, auch der wird logischerweise festgeschrieben, wenn man jetzt eine Buy-and-Hold-Immobilie kauft und langfristig und so, aber lustig, wie sich das im eigenen Kopf, finde ich, dreht, ne? Wo man 1, irgendwas Zinsen hatte, dann geht das hoch auf 4, irgendwas, da hatte man ja einfach überhaupt keinen Bock, hatte ja auch höhere Kaufpreise, ne? Und hat überhaupt keinen Bock, dann so vom Gefühl her etwas festzuschreiben. Jetzt denke ich mir schon wieder, geil, ne? Also auch wenn wir zum Beispiel unser Neubauvorhaben reden, wo wir auch festschreiben, freue ich mich jetzt voll, eine 3, irgendwas niedrig festschreiben zu können. Fühlt sich schon wieder so an, als ob man sich jetzt einfach einen geilen Zins holt. So emotional.
Also, aber glaube ich, genau, ist ja vielleicht für, also wir haben es ja eigentlich immer auch erzählt, ne? Wir haben restlos immer zu jeder Zeit, so lange wie wir das irgendwie gerade hinkriegen konnten, festgeschrieben, ne? Wir haben das
ohne. Außer bei den Immobilien, die wir handeln und außer bei dem Bayern-Portfolio, weil wir.
Wo aber eine andere Überlegung dahinter steckte, dass wir die Darlehen nachträglich konsolidieren wollten, weil das so viele Einzelwohnungen waren. Da war ja auch nicht zwingend die Idee, die langfristig variabel genauso finanziert zu lassen. Aber der Punkt ist, wir haben das mit derselben Emotionslosigkeit bei 1,1% Zinsen gemacht wie bei 4% Zinsen. Ne? Einfach nach dem Motto, das ist ein Thema weniger, mit dem wir uns beschäftigen müssen, Zinsänderungsrisiko. Und historisch gesehen ist das mit Sicherheit kein Scheißzins. Lass uns lieber dran arbeiten, dass wir dann die Mieten steigern, Topline und so weiter. Und was kümmert uns ein 0,5% mehr oder weniger im Vergleich dazu, ruhig schlafen zu können? Ne? Also auch Peace of Mind ist auch einfach neben den reinen Zahlen was wert, finde ich.
Ja, und ich glaube auch wirklich noch zu klein formuliert. Also es ist nicht ein Thema weniger, es ist ein sehr, sehr wesentliches Thema weniger, ne? Weil wenn du dann hörst, auf der Expo Real war doch dann hier Survive Until 2025 und die hoffentlich überlebst du, ne? Und die großen Wohnbaukonzerne müssen Bestände abbauen und so. Klar, weil sie halt kurzfristig finanziert waren. Und das willst du einfach. Du willst das nicht aufs Spiel setzen. Du baust dir dein Vermögen, deine Altersvorsorge auf. Okay, dann hast du ein ImmoScout Wohnbarometer gefunden.
Also ImmoScout veröffentlicht das alle paar Monate, einmal im Quartal, einmal im Halbjahr, wie auch immer. Tenor einfach nur, die haben natürlich einen sehr guten Marktblick. Insofern spannend, Mietnachfrage und Miethöhen entwickeln sich auf Rekordniveau durch die Bank, nicht nur in den Top 8 Städten, sondern auch in den ländlichen Regionen. Es gibt dann durchaus noch Unterschiede mit Neubau versus Bestandsimmobilien. Da spielt natürlich das ganze Energiethema mit Warmmiete, Kaltmiete und so weiter ein bisschen mit rein. Und es gibt auch Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen, aber in der Breite, und ich mache einfach nur einen Strich auf der Liste, wie oft wir das jetzt hier schon hatten, ist einfach ersichtlich, dass der Mangel an Wohnraum, einmal durch vielen Zuzug, den wir in Summe in Deutschland haben, eine ja wachsende und nicht schrumpfende Gesamtbevölkerung und den fehlenden Neubau, auch das haben wir ausreichend thematisiert, einfach ganz, ganz krass viel Druck auf dem Mietmarkt existiert, auf dem Bestandsmietmarkt, was einfach eine tolle Nachricht für jeden ist, der Bestandsimmobilien sein eigen nennt oder kauft, weil das natürlich dann dazu führt, dass die Mieten sich positiv entwickeln. Ne? Und auch das, es hat zwei Seiten. Natürlich ist das gesellschaftlich jetzt erstmal überhaupt nicht wünschenswert, dass die Mieten in der Breite gravierend steigen. Und das hat ganz viele problematische Konsequenzen. Und viel besser und richtiger wäre, wir würden ausreichend viel bauen. Und da sollten wir unbedingt die Rahmenbedingungen für schaffen in Deutschland. Und das muss wieder richtig in Gang kommen. Trotzdem ist es erstmal eine gute Nachricht für jeden, der auf dieser Seite der Gleichung steht. Und wir sehen es Tag ein, Tag aus in unserem Portfolio, wo wir jeden Monat aufs Neue einfach Mieten erzielen in der Neuvermietung, die wir uns so nie vorgenommen haben beim Ankauf. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass dieser Trend gebrochen wird, sondern wie gesagt, es ist eigentlich gerade auf Rekordniveau. Ne? Und ich bin mir relativ sicher, wenn ich in 3 Monaten den nächsten Bericht dieser Natur lese, steht da, es ist wieder auf Rekordniveau. Ne? Und ja, also es lohnt sich, Bestandsimmobilien zu kaufen und die Rahmenbedingungen sind eigentlich ziemlich gut, wie wir gerade gesagt haben. Viele Risiken und dieser ganze Sturm ist eigentlich so ein bisschen verschwunden. Es gibt aber immer noch viel Unsicherheit im Markt, dass man einfach immer noch tolle Schnäppchen kaufen kann, mit Zinsen, die ein ganzes Stück schon wieder runtergekommen sind und ja, das ist einfach clever, das zu machen. Ne?
Ja. Ja, dann haben wir noch ein neues Prognos-Ranking, nicht zu verwechseln mit dem gesamten Prognos-Zukunftsatlas. Ihr wisst, den haben wir uns immer angeschaut. Ich weiß auch noch, wie maßgeblich er war für Investitionsentscheidungen in Brandenburg. Na, da werden alle Landkreise in ein Ranking gefasst, 400 irgendwas Landkreise. Und dann haben wir in Landkreisen gekauft, die sehr, sehr schlecht waren nach dem Ranking, aber schon einen sehr, sehr guten Dynamikrang hatten. Da konnte man sehen, dass viel passiert. Das war nämlich im erweiterten Speckgürtel von Berlin. Und seit Jahren dürfen wir beobachten, wie die Mietnachfrage und die Mieten da wirklich deutlich mehr wachsen als an anderen Stellen und uns das sehr zugutekommt. Jetzt gibt es ein Städte-Ranking, also das ist nicht jetzt Landkreise, sondern Städte. Da haben sie sich angeguckt, ab 100.000 Einwohner Städte. Haben da auch wieder einen aktuellen Status quo und Dynamik, also wie war die Entwicklung zu einem früheren Zeitpunkt quasi und ist da ein positiver Trend zu erkennen. Das, ja, glaube ich, kann sich einfach jeder angucken, Sachen, die ich kurz kommentieren möchte, also kann sich jeder durch die Städte klicken, ne? Prognos Städte-Ranking, dann findet man das. Platz 1 ist nicht München, was sonst immer Platz 1, sondern Ulm, sehr interessant. Auf Platz 10 Chemnitz. Ich weiß noch, wir haben ein Interview gemacht mal mit einer Masterclass-Teilnehmerin. Ja, da gab es großes Chemnitz-Bashing. Chemnitz hat einfach viele, da ist ein bisschen Wirtschaft hingegangen, Arbeitsplätze und so. Deswegen erlebt es wohl einen guten Aufschwung. Also, sehr interessant, zeigt einmal mehr, wie es sich lohnt, sich dann damit zu beschäftigen. Ne? Also Immobilien hängen massiv davon ab, logischerweise, wo sie stehen, ob sie sich im Wert gut entwickeln, in den Mieten vor allem gut entwickeln und sich da ein Bild zu verschaffen. Das kann man tun, indem man sich einfach lokal sehr, sehr gut auskennt und dort auch eine Lokalnachricht liest und so weiter. Oder eben solche Tools nutzen, wie irgendwelche Rankings und da aber ein bisschen tiefer reingeht. Ne? Also nicht nur einmal irgendwie die Top Ten angucken, die sind halt jetzt irgendwie gut, sondern zu verstehen, wo gibt's da vielleicht eine Entwicklung, die spannend sein kann, die man antizipieren kann. Ja, genau. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann am besten dahin gehen, wo man eben schon ein relativ solides Niveau hat. Und ja, zweitens, was ich auch noch spannend fand, ein Satz hier, oder zwei Sätze. Viele Städte mit 200.000 Einwohnerinnen und Einwohnern schneiden gut ab, mit bis zu 200.000 Einwohnern. Von den 4 deutschen Millionenstädten landen nur 2 in den Top 10. Ja, also wie gesagt, da geht's dann ja auch um dynamische Entwicklung jetzt und so. Also natürlich sind die Immobilienpreise hoch in den Millionenstädten in aller Regel, aber man sieht so ein bisschen diese ganze Speckgürtel-Thematik und eben diese Städte, die dann 100 bis 200.000 Einwohner haben. Da gibt es viele, die jetzt wirklich anziehen, wo sich auch Wirtschaft ansiedelt, wo Arbeitsplätze hinkommen und bei denen eben ein Investment wirklich Sinn machen kann, die aber nur deutlich, deutlich günstiger natürlich sind, wie wenn ich in einer Millionenstadt kaufe.
Ja, macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man sich überlegt, du landest jetzt da irgendwo in Deutschland oder willst da irgendwo hinziehen, umziehen. Es ist halt, aber es macht auch aus einer Konsumentensicht natürlich viel mehr Sinn, irgendwo hinzugehen, wo das Mietniveau noch 5 € oder 10 € weniger ist pro Quadratmeter, wenn ich jetzt an München mal denke, wo es einfach absurd ist, wie teuer die Mieten sind. Natürlich drückt das dann immer auch so ein bisschen raus, ne? Also die, ja, wie du sagst, das ist diese klassische Speckgürtel-Geschichte, die wir auch seit Jahren erzählen, und zum Glück sehr konsequent auch umgesetzt haben. Also wir haben fast alle unsere Immobilien im Speckgürtel von ganz großen Metropolen und profitieren genau von diesem Effekt, ne?
Ja, also, ja. Also lustig, und NRW, ne? Wir wissen, viele von euch kommen ja aus NRW. Diese Karte guckt hier, die gibt's eben dann mal bei diesem Prognos. Das geht dann rüber zum Handelsblatt und dann kann man auf einer interaktiven Karte ein bisschen rumklicken und dann gibt's quasi grün und rot, je nachdem. Und in NRW ist einfach ein Batzen von allen Farben. Und du kannst die Maus kaum so fein bewegen, dass du die unterschiedlichen Städte, und dann hüpft das Ranking mal eben vom Besten zum Schlechtesten so ungefähr. Also Wahnsinn, wie unterschiedlichste Lagen und Entwicklungen in NRW aufeinander kommen. Also ne, auch da, ein genauer Blick lohnt sich einfach. Dann, nächster Artikel, Blase geplatzt, in Anführungsstrichen. Ja, gab es im Handelsblatt einen Artikel, warum die Immobilienpreise in München jetzt fallen. Die Zinswende hat in vielen Metropolen Wertanstiege zunichte gemacht. Die UBS erwartet, dass der Tiefpunkt erreicht ist. Ist immer noch teuer, für viele Käufer ist noch nicht günstig genug. Was bottomline in dem Artikel steht, dass Frankfurt wohl 20% Preisabschlag jetzt bekommen hat über diese, also Wohnimmobilien in Frankfurt, jetzt eben diese ganze Zinserhöhung hinweg, und München zumindest fast auf dem Niveau, und man jetzt wieder eine Stabilisierung sieht. Übrigens, Miami, Zürich hat es deutlich weniger getroffen, noch als Randnotiz. Aber was wurde da rausgepickt, ne, die zwei Städte, warum auch immer. Was aber, glaube ich, man einfach wieder rauslesen kann, dieses Blase geplatzt, ne? Also so sieht das aus, wenn eine Blase platzt im Immobilienmarkt. Wenn du eine Immobilie gekauft hast in Frankfurt, eine Wohnung Ende 2021 zu einem relativ hohen Preis, und du hast sie variabel finanziert, weil du sie in 6 bis 12 Monaten wieder verkaufen wolltest, und du bist angewiesen auf diesen Verkauf, weil du die Zinsbelastung auch nicht tragen konntest, weil du zum sehr hohen Preis gekauft hast, dann ist deine persönliche Blase auch wirklich geplatzt, und dann hast du mit Sicherheit Verlust gemacht oder hast jetzt irgendwie eine horrende Bankrate auf der Uhr, die du nicht stemmen kannst für die Immobilie. Das sind aber Einzelfälle, ne? Und wenn du Immobilien ein bisschen langfristiger denkst und die sind jetzt mal 20% im Wert gefallen, immer jetzt mal wirklich Frankfurt quasi wäre 20% runtergegangen, aber du hast auch da Ende 2021 im Verhältnis vielleicht noch 10% unter Markt gekauft, hast irgendwie einen guten Deal gemacht, hast dir die Zinsen von damals langfristig gesichert, dann ist dir rein gar nichts passiert. Bei dir ist auch keine Blase geplatzt, sondern du hast einfach weiterhin deine niedrige Bankrate, du hast die Zinsen ja langfristig gesichert. Und du hast steigende Mieten, weil genau das der Effekt ja auch ist, aus den gestiegenen Zinsen, dass noch mehr Leute auf den Mietmarkt kamen. Und das ist eben der große feine Unterschied, den man sich immer vor Augen führen muss. Und wenn man die ganzen Headlines liest mit Blasen und geht's abwärts und so weiter, also es kratzt uns recht wenig, zumindest als Bestandshalter. Es kratzt uns sehr wohl, weil wir jetzt auch Immobilienhandel machen und da ja auch uns durchaus versuchen, darin dann Immobilien kurzfristiger durchzudrehen. Aber das ist ja nicht, also das ist nicht für jeden das Modell, und wir kommen gleich auch noch zu. Aber mal grundsätzlich, wer da langfristig denkt, muss sich über Blasen sowieso keine Gedanken machen.
Nee, also der hat, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, also der oder die hat mehr Geld jeden Monat als Cashflow auf dem Konto als vor dem Platzen der Blase, weil die Mieten total stark gestiegen sind seitdem. Und wenn er alles richtig gemacht hat, die Bankrate eben sich gar nicht bewegt hat und ihn auch nicht kümmern muss, dass die Zinsen bei einer Anschlussfinanzierung jetzt gerade 2% höher wären, weil wenn das in 20 Jahren erst fällig ist, das Darlehen, oder in 17 Jahren zur Anschlussfinanzierung, da muss ich mich jetzt gerade wirklich noch nicht mit beschäftigen, ne? Und dann bleibt irgendwie noch, wenn du gesagt hast, 10% unter Marktwert gekauft, was mit Sicherheit immer ein gutes Ziel erstmal ist, und jetzt sind die Marktwerte 20% runter, dann bleibt theoretisch irgendwie ein Buchverlust, interessiert keinen. Also es ist völlig Wumpe, wenn ich das als langfristiges Buy-and-Hold-Investment denke. Was interessiert es mich, ob der Buchwert davon jetzt gerade gestiegen oder gesunken ist? Ne? Das ist ungefähr so relevant, wie wenn ich mein Eigenheim habe und da drin wohne und alles ist super, ob jetzt der Wert dieses Eigenheims vorübergehend ein oder zwei Jahre lang rein formal irgendwie ein kleines bisschen höher oder niedriger wäre. Das ändert auch einfach nichts. Und ja, es ist genau. Aber du meinst Einzelfälle, also klar, es hat schon relativ viele Leute weggefegt, ne? die genau auf diese Art und Weise noch teuer angekauft haben, variabel finanziert. Kennen wir ja viele, wo das dann wirklich finster ist. Aber es gibt nicht den einen Immobilienmarkt. Selbst wenn es irgendwo eine Blase gibt, gibt es nicht die eine Blase. Ich halte auch dieses die Blase und Blaseplatzen erzeugt im Kopf ein Bild, das völlig überdimensional einen Effekt quasi suggeriert, der im Ergebnis eigentlich viel moderater ist. Ne? Aber wenn man das jetzt sieht und das ist jetzt eine geplatzte Blase, also es ist ja nicht so, dass dann da wie bei der Dotcom-Zeit 95% der Börsenwerte auf einmal verschwinden oder sowas, ne? Sondern dann ist das ein Preisrückgang von 20%. Und wenn man dann, du hast auch noch vorhin, als wir uns vorab besprochen haben, noch einen anderen Artikel zitiert, wo es so um die langfristige 50 Jahres Wertentwicklung von Immobilien ging. Man war so ein bisschen reißerisch mit, oh mein Gott, real ist die Wertsteigerung von Immobilien eigentlich nur 0,3%. Also in Klammern heißt Überinflationsniveau. Ja, gut, da gehört dazu, dass das mal ein bisschen höher geht und dann gibt es mal ein bisschen weniger und im Schnitt kommt halt Inflationsschutz und offensichtlich sogar noch ein bisschen mehr raus, ist doch sensationell, aber ist ja nicht der Grund, warum du Immobilien für einen Bestand kaufst, dass die irgendwie sich auch mit der Inflation im Wert steigern, das ist toll als Inflationsschutz, aber das, worum es dir geht, ist die Erträge und daran ändert alles nichts.
Ey, wir spielen ja nicht das Wertsteigerungsgame, wir spielen das Game, dass durch die Miete sich die Immobilie von selbst abzahlt und dadurch das Vermögen aufgebaut wird.
Und ziehen keine Miete aus und du musst auch nicht Mieten kürzen, nur weil gerade das Zinsniveau sich ändert oder weil Kaufpreise sich ändern.
Ist was anderes. Also selbst wenn du dir die besten Aktien aus dem DAX rausgepickt hast, sagen wir die 3, 4 besten, wenn der DAX platzt und abstürzt, dann stürzt du genauso mit ab. Und es ist nicht so, dass deine Aktie dir irgendjemand anders abbezahlt, weil du Mieterträge hast, sondern dann geht's halt tatsächlich runter. Deswegen ist das ist immer ein bisschen schwierig, weil Leute, glaube ich, oft auch eben Aktienkurse im Kopf haben, ne, wenn es um Blase geht. Funktioniert bei Immobilien anders.
Und was es ja eigentlich wirklich war und noch immer ist, ist einfach eine sensationelle Einkaufschance. Also jeder, der Ahnung von dem Thema hat, hat ja Yippie-Yay-Yay gerufen und gesagt, okay, geil, ich muss unbedingt jetzt noch viel mehr Immobilien kaufen. So günstig waren sie lange nicht. Ja. Und weil die Mieten steigen ja trotzdem. Also auch wenn ich jetzt günstiger kaufe. Und genau. Ja, sind wir. Also führt zurück zu dem also wer sich nicht mit den Themen beschäftigt, der liest Zeitungsartikel, da sitzen dann Leute, die haben selber, sorry, wenn ich so hart sage, auch keine Detailahnung vom Immobilienmarkt, weil die schreiben am selben Nachmittag noch einen Artikel über die Börse und vormittags über Photovoltaik und dann noch über die Riester-Rente, weil sie irgendwie Finanzjournalist sind, ne? Aber die kratzen ja an der Oberfläche, was das Immobilienmarktverständnis angeht im Vergleich zu Profi-Investoren, die das tagtäglich machen. Bis die dann irgendwie so einen Effekt in der Zeitung identifiziert haben, ist sowieso 6 Monate eigentlich schon rumgegangen von dem, was wirklich unter der Haube passiert. Punkt 1 und Punkt 2. Wenn ich auf diesem oberflächlichen Niveau mich mit den Dingen beschäftige und dann glaube, oh, jetzt hier große Blase und alles Katastrophe, ist klar, dass ich am Ende auch nicht mit irgendwelchen besonderen wirtschaftlichen Ergebnissen rausgehe, ne? Weil ich einfach mir überhaupt nicht die Mühe gemacht habe, es im Detail zu verstehen. So funktioniert halt Vermögensaufbau nicht. Ne?
Ja, jetzt darf man ja fairerweise die Frage dann stellen, ja gut, was ist denn das Risiko für einen langfristig denkenden Buy-and-Hold-Immobilien-Investor? Also
Zinsänderungsrisiko?
Ja, Zinsänderungsrisiko, wenn ich nicht festgeschrieben habe. Und dann eben, was man sich ja in einem sehr, sehr Jahrzehnte wahrscheinlich lange währenden Zyklus anschauen muss, ist natürlich, ob es Mietnachfrage gibt. Ne? Und das ist auch wieder regional sehr unterschiedlich. Aber ich muss eben angucken, wenn quasi irgendwann zu viel Wohnraum zur Verfügung steht, dann wäre das ja schlecht, dann habe ich möglicherweise mit Leerstand zu kämpfen, wenn von dem Wohnraum, der zur Verfügung steht, mir auch noch die schlechteren Wohnungen gehören. Und das ist was ich eben langfristig absichern muss, indem ich den richtigen Standort auswähle und mich um die Immobilie kümmere. Was wir da im Moment sehen an Demografie und Prognosen, wird er immer noch knapper, der Wohnraum. Und das muss man sich langfristig angucken, weil das ist das eigentliche Thema, um das es wirklich geht.
Ja.
Genau, dann haben wir noch auch zum Markt, also ja quasi, kommt der Markt zurück und was ist damit gemeint? Damit geht es ja um Transaktionen und das auch da darf man es nicht immer verwechseln, wenn wir heißen, kommt der Markt zurück, dann, also je mehr der zurückkommt, desto mehr ärgern wir uns eigentlich ein bisschen, dass die Einkaufschancen etwas schmäler werden quasi. Er kommt langsam zurück, kann man auch ablesen am Verein der Deutschen Pfandbriefbanken hat ein Verband, oder? Ja, Verband, hat einen Report zur Immobilienkreditvergabe und da gucke ich auf ein paar Balken, was ich euch kurz erklären will. 2021 wurden pro Quartal ungefähr Wohnimmobilien finanziert in Höhe von 30 Milliarden Euro, also Finanzierung abgeschlossen pro Quartal. In Q1 2022 waren es auch Rekord, ich glaube dann 32 Milliarden, wenn ich es hier richtig ablese. Und das ging dann runter in Q4 2022 auf 17 Milliarden. Warum? Wissen wir alle, weil die Zinsen gestiegen sind. Ne? Und 2023 ist das dann auf dem niedrigen Niveau, ist dann teilweise runtergegangen auf 15 Milliarden pro Quartal. Und jetzt 2024, das ist das zweite Quartal hier in der Auswertung fertig, sind es wieder 20 Milliarden. Also das auch da sieht es aus wie jetzt quasi eine Trendumkehr. Es werden also wieder mehr Immobilien finanziert. Bedeutet für uns erstmal, dass wieder mehr Konkurrenz im Ankauf da ist, weil offensichtlich die Käufer zurückkommen. Genau. Du hast keinen Kommentar, wie ich sehe, dazu. Dann.
Ja. Ich würde dich wiederholen, wenn du gemacht hast.
Nächstes Thema: Energieeffizienz. Auch das fand ich einen spannenden Artikel. War auch Handelsblatt. Die Frage ist ja immer, spätestens seit Habecks Heizungshammer und quasi der Energiekrise ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, hat man ja ein Thema, dass Immobilien schlechter verkaufbar sind, also zu einem niedrigen Preis verkauft werden müssen, wenn sie eine schlechtere Energieeffizienzklasse haben. Und mich hat das schon immer so ein bisschen interessiert, wie weit geht da die Schere auseinander. Und da gab es auch mal so Tabellen nach Energieeffizienzklasse, da gab es mal 10, 20, 30, 40, 50% Abschlag. Und jetzt gibt es hier eben ein bisschen neue Daten. JLL hat das gemacht und sagt, im zweiten Quartal lagen die Preisunterschiede zwischen Mehrfamilienhäuser der besten Energieeffizienzklasse, also A und A+, und solchen mit der schlechtesten, G und H, bei gut 27%. Und im Sommer 2021, also vor der ganzen Krise, waren es 11%. Also das Thema hat einfach deutlich Einzug erhalten, aber es ist auch in einem Artikel von der Stabilisierung die Rede, also es scheint sich jetzt auf diesem, auch im Vorquartal waren es irgendwie 25%, sagen wir mal ein Viertel. Jetzt kommt es natürlich stark nochmal drauf an wo. Das hat sicherlich was auch mit dazu tun, wie hoch der absolute Quadratmeter Kaufpreis ist und so. Aber kann man eben nicht in einen Topf werfen, den Immobilienmarkt. Aber trotzdem von der Vorstellung her, kann sein, du zahlst eben für ein energieeffizient nicht saniertes Gebäude ein Viertel weniger. Und dann kannst du dir selber überlegen, je nachdem, wenn du beurteilen kannst, ob du das gut energieeffizient sanieren kannst. Wir machen das ja gerade für unseren Bestand, dass wir das für viele Häuser dort im Detail beurteilen. Da gibt's manche, da kommst du mit einem schmalen Taler quasi rum und kannst die Energieeffizienzklasse deutlich steigern. Bei anderen musst du sehr viel mehr investieren. Wenn du bereit bist, wenn du in der Lage bist, das zu beurteilen und dann dabei rauskommst, dass ein Viertel Preisabschlag sich jetzt für dich deutlich lohnt, dann kann das eben auch ein sinnvolles Investment sein, so ein energieineffizientes Haus.
Genau, aber was, also ich glaube, die Gefahr liegt da drin, auf der Suche nach Immobilien mit einer bestimmten Rendite, weil man ja Cashflow aufbauen möchte, dann sinngemäß mit dem Kaufpreisfilter zwingend bei Gebäuden rauszukommen, die ausschließlich in dieser schlechten Energieeffizienzklasse sind und sich dann selber zu belügen, wie wenig oder viel Geld das kosten wird, die Dinge zu tun, die einfach über kurz oder lang zwingend zu erledigen sind. Ne? Also für uns ist das absolut gesetzt, dass diese Häuser mittelfristig energetisch modernisiert werden müssen. Da wird es rechtliche Rahmenbedingungen geben, CO2-Bepreisung, was auch immer. Lauter Dinge, die einen dazu zwingen werden. Wenn man das fair einpreist, dann schmilzt so eine Zusatzrendite aufgrund eines so reduzierten Kaufpreises relativ schnell zusammen. Plus, wenn man das noch nie gemacht hat, ist man mit Sicherheit auch nicht maximal effizient wirtschaftlich bei der ersten solchen Sanierung. Also ich weiß nicht, ob es quasi clever ist, wenn man das, ja, vielleicht eben dann doch, wenn man auch das eine Mehrfamilienhaus im Leben kauft und das ist quasi das eine große Projekt, dann widmet man sich dem halt im Zweifelsfall auch genau so im Detail und mit so viel Liebe und Aufmerksamkeit und Vergleichen, dass man dann eben dann vielleicht das auch doch wieder sehr gut hinkriegt. Die Schleife schließe ich wieder, aber es zwingt einen dazu, wer sowas kauft, muss sich sehr intensiv mit den Fragen befassen, was das denn heißt, das energetisch zu modernisieren und dass da viele Dinge auch teurer und komplizierter werden können, als einem das im ersten Moment teilweise suggeriert wird.
Und du hast voll recht, ne? Mit diesem Blick in, ach praktisch, da ist ja ein Haus 25% günstiger.
Guck mal, da bei dem, toll, ja, wow.
Genau, und bei dem einen steht ein A und bei dem, was du aber gerade siehst, steht ein H, dann kennst du den Grund dafür.
Genau, und dann gibt es ja auch noch Energieausweise mit verschiedenen Herleitungen, ne? Wissen wir selber alle irgendwie mit, dann gibt es Verbrauchsausweise und dann war eigentlich die Hälfte der Wohnung gerade leer und deshalb wurde so wenig verbraucht und so. Also im Zweifelsfall würde ich, wenn ich mich damit nicht richtig auskenne, beim Kauf eines solchen Hauses auf jeden Fall mit einem Energiespezialisten einmal durch dieses Haus laufen und eine saubere Bestandsaufnahme des energetischen Zustandes machen und mir einen Plan machen, was das wirklich kostet, wenn ich das machen muss.
Wenn man jetzt ein ganzes Haus kauft, ne? Aber jetzt mal einfacher gesprochen, also man kann da schon mit ein bisschen einer Bierdeckelbewertung schon relativ viel auch rausfinden. Also Dämmung ist, glaube ich, jedem klar, ne? Man kann eben das Dach dämmen, die Kellerdecke und man kann die Fassade dämmen und die Fenster entsprechend gut isoliert eingebaut haben oder nicht. Und das zweite Thema ist dann die Heizung, die verbaut ist, von wann die ist und was für eine Technologie. Und dann hat man ein relativ gutes Gefühl, wo man da auf der Skala steht, glaube ich.
Ja.
Auch wenn man in Mehrfamilienhaus eine Wohnung kauft, investiert und mit der Hausverwaltung spricht und guckt, ne?
Ja, also ich würde mir jetzt auch also wenn ich jetzt eine Wohnung als Altersvorsorge kaufe für 50.000 Euro, würde ich mir jetzt nicht die mega Gedanken darüber machen, ob das Haus jetzt Kategorie B oder
halt im Preis berücksichtigt.
Ist, ja.
Aber wenn ich sehe, da ist nichts gedämmt, die Heizung ist 25 Jahre alt, schlechte alte Fenster, dann kann ich da drin gerne eine Eigentumswohnung kaufen, dann muss die aber auch entsprechend im Preis günstiger sein, wenn ich sie kaufe.
Ja.
Okay, dann haben wir beide Lage der Nation gehört, ein Podcast, den wir ab und zu mal hören. Die machen politische Themen, drösen sie ganz gut auf, sind jetzt nicht gerade investorenfreundlich, kann man glaube ich sagen, aber auf jeden Fall hören wir da beide rein. Haben dann beide ein Interview gehört mit unserer Bauministerin und fanden es danach eigentlich ganz witzig, was wir zwischen den Zeilen so ein bisschen gehört haben, ne?
Ja, gut, weil sich die Frau Geiwitz eigentlich sehr aufgeräumt und Vermieter respektive investorenfreundlich gezeigt hat. Also es gab zwei oder drei Stellen, in denen sie ganz explizit gesagt hat, es muss sich halt auch für die Leute, denen die Immobilien gehören und die sie vermieten, lohnen. Und wenn wir die Rahmenbedingungen auf eine Art und Weise ändern, dass das nicht mehr der Fall ist, dann verlieren wir die, dann machen die eine Rechnung, ne? Das hat sie an einer Stelle genau so auf eine Frage hin gesagt, dann machen die eine Rechnung über 10 oder 20 Jahre und unter diesen geänderten Zahlen kommt daraus, das lohnt sich nicht und dann tun die das nicht. Und das ist dann auch das Ende der Geschichte. Und da war sehr klar zu erkennen, dass sie das für sehr wichtig hält, dass die 5 Millionen privaten Vermieter in Deutschland nicht irgendwann nur noch 2 Millionen sind, weil wir brauchen diese Wohnungen und wir brauchen diese Vermieter, um die Wohnungen zu modernisieren energetisch. Wir brauchen die, um vernünftigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen und so weiter und so fort. Es gibt niemanden, der diesen Job in der Breite so machen kann. Und das fand ich schön, also dass sie da auch Kontra gegeben hat, weil ich meine, sie ist SPD, ne? Da hätte man auch eine ganz andere Tonalität erwarten können und viel mehr Einigkeit mit den auch politisch jetzt mal eher wahrscheinlich bisschen SPD-nahen beiden Podcast-Hosts, die da das Interview geführt haben.
Ja, also ich fand's eben auch überraschend, wenn da jetzt, also gefühlt, wenn da jetzt ein Kevin Kühnert gesessen wäre, der hätte nicht gesagt, dass Immobilien auch Renditeobjekte sein müssen.
und nee, hätte
nicht. Ein Beispiel nur daraus, es ging zum Beispiel um geförderten Wohnraum, wo man dann ja eine Mietpreisbindung quasi hat und dann sagten die Moderatoren, ja, aber das läuft ja dann nach 10, 20, wie auch immer, Jahren aus.
Ja, das nicht für immer laufen.
Genau, und dann sagen die, wieso machen sie jetzt nicht einmal, Frau Geiwitz, dass dass das einfach für immer läuft, weil dann ist doch irgendwann gehen die Mieten doch dann hoch nach 10, 20 Jahren, ist doch blöd. Und dann hat sie relativ cool geantwortet und sagt, ja, weil dann baut keiner mehr mit Wohnpreisbindung, weil dann, die rechnen ja auch alle, die wissen ja auch alle, dass die Immobilie dann in 10, 20, wann auch immer Jahren diesen Sprung macht. Wenn ich jetzt sage, das muss jetzt 99 Jahre lang Bestand bleiben, dann baut einfach keiner geförderten Wohnraum, sondern baut nur teuren Wohnraum.
Deswegen, also ich höre das, also ich höre jeden Podcast von der Lage der Nation, weil ich das ganz, ganz wertvoll finde, um politisch einfach zu verstehen, was in Deutschland auf der Weltbühne passiert. Ich höre das wirklich gerne. Ich bin mit vielen Ansichten nicht immer da einer Meinung, das ist aber ja okay und glaube ich Teil eines konstruktiven politischen Diskurses, dass man auch andere Meinungen da zulässt und versteht, welche Argumente es gibt. Aber die sind wirklich intelligent, die beiden, die das machen. Die sind super ausgebildet und wirklich intelligent. Und ich verstehe ich verstehe manchmal nicht, kann das denn so schwer sein, sich mal einmal wirklich auf den Stuhl derjenigen zu setzen, die das Geld investieren und die diese Arbeit machen und die natürlich eine Rendite erwarten? Also ich kann mich doch nicht hinstellen und auf der einen Seite selber gerne privat Geld anlegen wollen und Geld verdienen wollen und auch eine Altersvorsorge und also eine Renditeerwartung haben, wie selbstverständlich, und dann aber anderen Leuten, die das machen, das nicht zugestehen. Ne? Und das, also ich habe da immer das Gefühl, ihr würdet es exakt genauso machen, wenn ihr auf diesem Stuhl säßet. Ja? Und nur weil ihr da gerade nicht drauf sitzt, könnt ihr doch nicht so tun, als ob das quasi zwingend ist, dass das so funktionieren muss. Warum in Gottes Namen soll sich denn jemand bitte diese ganze Scheiße geben, die dazugehört, am Fließband irgendwelche Mehrfamilienhäuser zu sanieren oder zu bauen oder sonst irgendwas mit all der Komplexität, wenn er damit kein Geld verdient? Also weil es das Schönste ist, was er in seinem Leben machen kann, und also schöner als, ich weiß nicht, alle Hobbys, die er vielleicht haben könnte. Ich check's immer nicht. Und es gipfelte für mich so ein bisschen in, dann haben sie ja so erzählt von irgendwelchen Leuten, die so eine Gemeinschaft gebildet haben, also eine Genossenschaft, ja, ja. Die wollte dann bauen und hatte auch ein ganz großes, tolles Projekt und alles war super und die haben das alles so toll organisiert und genau so, was wollen wir doch in Deutschland, und dann ging es halt an die Finanzierung und dann hat das mit der Finanzierung halt nicht geklappt. Wie kann das denn sein, dass die am Ende nicht ihre 100 Millionen Euro für dieses riesengroße Bauprojekt bekommen haben? Und dann kam so ein Nebensatz, ja, also da sind auch schon ein paar Fehler passiert bei der Finanzierung, also die haben da schon ein paar Fehler gemacht, was auch immer das jetzt heißen soll. Aber es kann ja nicht sein, dass denen am Ende keiner so einen Riesenbetrag Geld gibt. Sorry, genau das ist der Punkt. Genau deshalb darf man am Ende damit auch Geld verdienen, weil das unglaublich schwierig ist, das hinzubekommen, dass einem jemand 100 Millionen Euro leiht und hinterher für 100 Millionen und nicht für 110 zu bauen und das alles zu koordinieren. Das ist der Punkt, weil das so schwierig ist, können das und machen das nur sehr wenige Menschen, und die machen das nur, weil sie damit gutes Geld verdienen. Aber das ist doch so komplett logisch miteinander verbunden, ja. Also ja, ich saß wirklich kopfschüttelnd da und habe mich dann aber sehr gefreut, dass zumindest die Frau Geiwitz das dann eingefangen hat, weil selber Kontra geben konnte ich ja in dem Moment nicht.
Ja. So. Ja. Was ich auch mal lustig finde, wenn wir über Politik reden, ja, gefühlt, wir sind so ein bisschen die beiden Einzigen, also was irgendwie alle machen, ist auf Politiker draufhauen, permanent. Ne? Und ich, also wir beschäftigen uns tatsächlich unglaublich wenig damit. Es ist auch kein Hobby von uns, Politik-News zu lesen und dann zu sagen, ah, der dumme Habeck und die blöde Geiwitz und keine Ahnung. Also selbstverständlich, ne? Wir beide sind Unternehmer. Wir glauben an einen relativ möglichst freien, unregulierten Markt und wir glauben daran, dass Immobilien Renditeobjekte sein müssen und so weiter. Da ist auch klar, dass wir uns auf der Skala sehr wahrscheinlich nicht links bewegen und die Vorschläge, die Grüne und SPD im Parteiprogramm haben und so, für nicht zielführend halten, und zwar auch wirklich nicht, ne? Auch nicht für günstige Mieten, weil das führt eben nicht dazu, ganz im Gegenteil. Aber ich finde es dann auch mal schön zu sagen, ach, das war jetzt eigentlich recht aufgeräumt von der Frau Geiwitz. Ja. Oder auch, dass ein Habeck, ich weiß nicht, von welchen Seiten der natürlich alles beschossen wird dass er sich da hingestellt hat mit Beginn der Ampel und gesagt hat, ja, wir haben halt eine Roadmap. Also wir müssen halt den Klimawandel irgendwie hinbekommen. Und das müssen wir jetzt irgendwie managen. Und dabei passiert unfassbar viel Scheiße. Und man kann über die Umsetzung wirklich die Hände im Kopf zusammenschlagen, was da teilweise passiert und so. Ne? Aber so ist Politik. Also da wird immer Scheiße passieren und ich will einfach nur den Appell loswerden. Regt euch doch nicht über Politik auf und macht euch daraus ein Horrorszenario, wie scheiße alles läuft. Und deshalb tut ihr am Ende nichts, sondern nehmt die Sache selber in die Hand und versucht für euch ein positives Klima zu haben, in das ihr investiert und seid einfach für euch erfolgreicher kleiner Immobilienunternehmer. Dann macht das Ganze nämlich auch viel mehr Spaß.
Also es ist immer so einfach, sich dann irgendwas aus dem, was so ein Bundespolitiker im Laufe von 4 Jahren fabriziert, rauszunehmen und zu sagen, das ist Mist. Und da passiert mit Sicherheit auch, und ich geht mir jetzt gar nicht um irgendwelche Einzeldinge, da passiert mit Sicherheit auch viel, was einfach schlecht ist und was man viel besser machen könnte und so weiter. Ich glaube, 95% der Dinge, die im Hintergrund passieren und die umgesetzt werden und die an Gesetzen gemacht werden und sowas, da wird einfach gar nicht groß drüber geredet, weil wir alle total getrieben sind von dem, was die Medien dann herauspicken, hochstilisieren, sich was in kurze Headlines verpassen lassen. Aber was mir an manchen Stellen fehlt, ist ein kleines bisschen, also in Anführungszeichen, in Klammern eigentlich eine Riesenportion Demut, was das eigentlich für Jobs sind, die die da haben und wie von Anfang an unmöglich das eigentlich ist, das alles umzusetzen unter den Rahmenbedingungen, die halt real nun mal herrschen. So, und ich habe immer das Gefühl, die Leute, die selber überschaubar viel Komplexität selber gerade noch gemanagt kriegen, sind am allerlautesten da drin, die Leute mit den allerkompliziertesten Jobs zu kritisieren.
Ja, ja, ja.
Also was ich selten höre, sind dann Leute, die wirklich richtig krass Unternehmerisches was gerissen haben, die dann auf so eine sehr stupide Art und Weise nur noch draufhauen und gar nicht differenzieren und sagen, was daran vielleicht auch einfach nicht so leicht ist und sowas. Ne? Also ja, mir ist es dann immer, wenn es so einfach und simpel mit dem Draufhauen und Kritisieren wird, dann finde ich, macht sich meistens derjenige, der gerade schreit, zu leicht und nicht derjenige, der den Job macht. Ne?
Ja, ja, genau. So wie 80 Millionen Bundestrainer zur Europameisterschaft ist auch immer besser.
Es ist genau ein bisschen wie mit der Currywurst in der Fankurve stehen, aber wissen, dass der Stürmer schneller rennen muss. Ne?
Ja. Genau. Ja, okay, da hätte ich jetzt auch noch 3 Gedanken dazu, aber können wir, glaube ich, mal beenden und so ein bisschen abbinden das Thema News oder Markt mit einmal der Frage, Fix and Flip ist zurück.
Ich habe mir die Rakete für diesen Moment aufgehoben. Hier ist sie. Ich freue mich sehr, mein Sohn hat seine erste Rakete bekommen. Wer uns kennt, weiß, Raketen haben für uns eine besondere Bedeutung beim Occasion, ja. Also da ist die und genau,
Fix
und
Flip. Steil bergauf auf jeden Fall.
Fix und Flip kommt wie der Phönix aus der Asche zurück. Ne? Also 2 Jahre lang haben sie alle gekämpft, die eingekauft haben zu Höchstpreisen und variabel finanziert in die Zinserhöhung rein gelaufen sind, die Immobilien nicht mehr losgeworden sind. Also sind diejenigen, die mit am meisten zu kämpfen hatten unter dieser Marktphase. Aber jetzt gerade funktioniert das wieder. Man kann noch gut und günstig einkaufen, weil immer noch viel Unsicherheit und Unklarheit, ungleicher Informationsstand und so weiter herrscht, weil auch immer noch Immobilienbestände auf den Markt kommen, wo Anschlussfinanzierungen jetzt eben dann doch einen höheren Zins als Ursprünge und so weiter haben. Während aber viele Käufer zurück sind, während Immobilien mit bestimmten Stückkosten, also mit bestimmten Kaufpreisniveau einfach sich wieder wunderbar verkaufen lassen, weil Eigennutzer wieder kaufen und so weiter und so fort. Also Fix and Flip als Geschäftsmodell kommt total zurück und kommt damit auch als Eigenkapitalquelle für jeden, der Bestandsaufbau betreiben will, wieder zurück. Ne? Das ist ja immer eine tolle Möglichkeit, wenn man sich sowieso schon Immobilien-Skills aufbaut, relativ einfach, also man muss es halt können, aber relativ einfach an große Summen Eigenkapital zu kommen, die man dann wiederum in langfristigen Bestand investieren kann. Sehr bemerkenswert übrigens finde ich auch, dass das Aufteilergeschäft so krass zurückkommt. Also Mehrfamilienhäuser kaufen, in Eigentumswohnungen aufteilen, vielleicht noch ein bisschen was machen, vielleicht aber auch gar nichts außer das und die Wohnungen abverkaufen. Ich kaufe etwas auf einem Markt und verkaufe es auf einem völlig anderen, zum Beispiel eben an Eigennutzer, die niemals ein ganzes Mehrfamilienhaus kaufen würden. Das war 5 Jahre lang, war uns das natürlich als Geschäftsmodell bekannt, dass man das machen kann und dass das auch vereinzelt passiert. Aber das war so gut wie tot eine Zeit lang, weil die Mehrfamilienhäuser alle teurer waren als die Eigentumswohnungen. Also das Geschäftsmodell hätte umgekehrt quasi funktioniert, ja, das Zusammenlegen von Wohnungen zu Häusern, weil so viel Geld irgendwie angelegt werden wollte und so günstig war und so weiter. Und jetzt ist wieder andersrum. Also jetzt lassen sich Mehrfamilienhäuser wieder zu Preisen kaufen oder immer noch zu Preisen kaufen, die sich aufgeteilt in Eigentumswohnungen teurer verkaufen lassen. Und es begegnet uns gerade permanent, also fast wöchentlich, wieder von irgendwelchen Leuten, die es bisher nicht gemacht haben, die es jetzt dann machen. Ne? Also ja, spannend, bewegt sich was.
Inklusive uns kommen wir gleich zu.
Ja.
Genau. Auch noch ein Satz von mir zu Fix and Flip und ja, mich aufteile, aber Fix and Flip, ne, gibt ja also logischerweise auf jedem Immobilien-YouTube-Kanal ein-, zweimal im Jahr ein Video Fix and Flip oder Buy and Hold und die große Frage. Also ich glaube einfach, jeder sollte eine Bestandswohnung kaufen, sie langfristig finanzieren, so dass sie sich von selbst abzahlt. Das ist mal die Basis für alles. Und wenn du damit gestartet bist und das funktioniert, kannst du dich ein bisschen weiterentwickeln. Es gibt aber logischerweise auch Leute, die das sehr viel unternehmerischer direkt Vollgas angehen und sagen, nee, ich kaufe auf jeden Fall erstmal nur Wohnungen, die ich direkt weiterhandeln will. Muss einfach jeder sein eigenes Risikoprofil kennen. Und also wir machen auch beides. Wir kennen viele Leute logischerweise, die beides machen. Lernt die Basics, lernt, wie Immobilien funktionieren, versucht eine Wohnung zu kaufen, versucht sie zu entwickeln, ordentlich zu betreiben, fangt an, Wohnungen zu kaufen, vielleicht die ja dann mit der Option, sie auch zu verkaufen. Ihr könnt die Sachen miteinander kombinieren. Aber jetzt ist auf jeden Fall gerade eine relativ gute Zeit, wahrscheinlich tatsächlich für beides, weil die Preise sind eben runtergekommen, die Zinsen auch. Und wer da jetzt einsteigt, hat wahrscheinlich einen guten Einstieg. Nur die Gabel trennt sich da ab. In dem Moment, wo ich mich entscheide, finanziere ich etwas langfristig, dann wird es zumindest schwieriger mit dem Verkauf, ne, weil ich Vorfälligkeitsentschädigung habe und mir wahrscheinlich auch vorher ein bisschen Gedanken machen muss, wenn ich das ein paar Mal mehr mache über die Steuerstrukturen. Also irgendwann muss ich dann schon entscheiden, so ein bisschen beim Ankauf, in welche Richtung das geht. Und wer quasi noch gar keine Ahnung hat und sagt, jetzt kaufe ich mir erstmal 5 Dinge, bei denen ich gezwungen bin, sie in den nächsten 6 Monaten zu verkaufen. Es können halt schon extern Dinge passieren, die dann den ganzen Vermögensaufbau komplett auf Eis legen und einen mit Schulden zurücklassen, wenn man das falsch macht, aber wahrscheinlich, wenn man da ein bisschen risikobereit ist gerade, hat man jetzt echt gute Chancen. Es kommen die klassischen Geschäftsmodelle kommen, auch Zwangsversteigerung kommt auch wieder immer öfter, ne? Ist auch wieder back, also alles was es nicht gab zu der Hochpreisphase. Genau. Das unser Blick auf den Markt, würde ich sagen. Dann gehen wir rüber zu unserem Portfolio, das halten wir sehr kurz heute. Wir nehmen euch ja mit auf unsere Reise. Wir werden in den nächsten, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Wochen ein Video veröffentlichen, in dem wir also relativ kompakt einen ganzen Überblick geben über all unsere Zahlen, wo wir gerade mit unseren Immobilien stehen. Das machen wir so alles halbe Jahr. Ich bin gerade fleißig am Einsammeln, das ist nicht mehr ganz so einfach. Man guckt nicht einfach nur in eine Liste. Also die gibt's zwar, die Listen und die PowerPoints, aber die sind nicht mehr ganz aktuell. Dass wir da euch einen sehr guten Überblick geben, ne? Also zum groben Verständnis, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wir haben Bestandsimmobilien, die wir jeweils mit mehreren Partnern haben, da gehören uns also die Hälfte von nur selbst, also dir ein Viertel und mir ein Viertel, wenn man so will, das dürfte so im Bereich 250 Wohnungen sein. So, und dann kommen jetzt schon nochmal einige Einheiten obendrauf, die wir eigentlich eher nicht so langfristig behalten wollen, sondern durchhandeln wollen. Das eben auch verteilt auf mehrere Partnerschaften. Eine, da können wir zumindest ein paar Sätze nur zu sagen, ist ja die zusammen mit Roti, wo es auch einen coolen Podcast mit ihm gibt. Immer wieder alle paar Monate eine Folge Real Talk mit Roti, mit dem wir Mehrfamilienhäuser in München gekauft haben. Also hauptsächlich auch eins in Garmisch. Und das macht große Freude. Ne? Also das erste Haus ist jetzt komplett tatsächlich abverkauft. Was richtig gut funktioniert hat. Also reden wir über 20-30% Marge und das ist bei einem Mehrfamilienhaus in München dann schon echt gut. Wir reden über eine Wohnanlage, muss man schon sagen, in Garmisch. Die ist jetzt jüngst quasi in den Vertrieb gegangen. Klassisches Aufteilergeschäft. Wo auch schon, glaube ich, ein Viertel jetzt wegreserviert ist. Also hat der Vertrieb gerade angefangen. Das ist also auch schon gut. Und ja, macht Freude, oder? Mit Roti und Flatbuy, die ganze Geschichte.
Ja, macht erstmal unglaublich Freude von der Zusammenarbeit her, weil sowohl Roti als auch Tobi ganz tolle Unternehmer sind, ne? Und das menschlich einfach funktioniert. Und das ist ja irgendwie das größte Learning unserer Reise ist, dass die Menschen noch viel wichtiger sind, als was konkret du dann mit ihnen tust. Aber es macht auch wirtschaftlich total Freude. Also klar, also am Ende jetzt auch einfach ein bisschen Glück gehabt, in Anführungszeichen, oder das richtige Gespür gehabt, halt den Einkauf Vollgas erstmal zu erledigen, mitten in dem Immobilienmarktchaos der letzten Jahre, wo es einfach sehr günstige Einkaufspreise gab, und den Vertrieb jetzt quasi in einem weiteren Block danach zu machen, ne? Also statt alles gleichzeitig, das ist also echt beispiellose Lektion in Chancen nutzen und in Fokus, ne? Muss man wirklich sagen. Also Hut ab vor dem, was die beiden da auch strategisch quasi gemacht haben, wie sie es aufgezogen haben. Und jetzt haben wir halt ein riesengroßes Portfolio von günstig eingekauften, aufgeteilten Mehrfamilienhäusern, die wir jetzt in einen immer sich von Tag zu Tag weiter stabilisierenden und stärker werdenden Käufermarkt hinein abverkaufen können. Das ist halt ein ziemlicher Jackpot. Also wirklich Jackpot.
Ja, ja.
Also krass, einfach nur krass, was da für Summen an Geld rauskommen am Ende.
Ja. Also die Telefonate mit Roti laufen auch immer gleich ab, ne? Also es ist immer erstmal Konsens darin, dass man jetzt auch genug angekauft hat, um dann gegen Ende des Telefonats von dem nächsten Superdeal zu hören, wo man jetzt also unbedingt noch zuschlagen muss. Und das ist so ein bisschen paradox, aber tatsächlich, das ist das Wesen des intransparenten Immobilienmarkts, und da kommen echt gerade zwei Sachen: Du kannst wirklich schon gut abverkaufen, du kannst aber auch saugünstig einkaufen, und gerade wenn du in zwei unterschiedlichen Märkten, wie du es gerade auch gut beschrieben hast, aktiv bist, du kaufst in einem Markt, wo es um größere Volumen geht und ein ganzes Haus, und verkaufst in einem Markt, wo es um kleine Volumen und einzelne Wohnungen geht, das dazwischen ist ein Gap, und damit kannst du tatsächlich sehr viel Geld verdienen.
Ja. Haben wir schon finale Zahlen für das Haus, dass wir das mal teilen können?
Ich kriege sie morgen. In Summe, aber das machen wir dann. Wir machen im nächsten Spaziergang, also wir machen jetzt ja dieses Video, wo wir das relativ kompakt machen. Da können wir nicht irgendwie einzelne Häuser durchgehen, wahrscheinlich im Detail, oder vielleicht mal ein Beispiel. Aber im nächsten Spaziergang, glaube ich, können wir ein zahlenmäßiges Portfolio-Update machen. Also auch quasi der Bestand, wo steht der in Cashflow, Bankrate und so weiter. Aber genau, also erstmal alles gut beim zweite Sache noch, genau, Aufteiler-Business ist ja back, also machen wir noch eine weitere Partnerschaft in der Richtung, ne? Also tatsächlich, und es ist aber nicht, weil wir jetzt strategisch in Richtung Aufteiler geschielt haben, sondern weil wir nochmal jemanden kennengelernt haben, der toller Unternehmer ist, mit zwei anderen noch zusammenarbeitet, schon einen Track Record irgendwie.
Also drei
irgendwie
tolle hat. Unternehmer, ne? Einfach ein tolles Team, einfach.
Genau, genau. Wir haben ihn kennengelernt, dann die beiden anderen auch, also wirklich großartiges Team, die unglaublich geilen Prozesse haben, man hat einfach den Professionalisierungsgrad gesehen, ne? War auf unserer Mastermind, wo wir ihn kennengelernt haben, mit welchem Professionalisierungsgrad er da unterwegs ist, obwohl er nicht in Immobilien eigentlich zu Hause ist ursprünglich, oder die drei nicht. Da starten wir noch quasi eine Aufteilerpartnerschaft, wieder mit einem gleichen Rollenverständnis, wie wir das auch in den anderen Partnerschaften haben. Wir geben da EK rein, geben Bonität rein, machen natürlich auch ein bisschen irgendwie so Sparing, wenn wir helfen können, und nutzen ein bisschen unser Netzwerk machen dann quasi da zusammen Deals, und die Jungs machen das quasi von der operativen Seite und wickeln die ganzen Sachen ab, und da bin ich ja total happy. Sobald wir da mehr erzählen können, drüber reden können, werden wir es natürlich dann auch hier tun. Aber wir sind entsprechend bullish, wie ihr merkt gerade. Was genervt hat, war, ihr wisst, wir wollen bauen. Wir wollen neu bauen, nochmal ganz kurz umrissen. Wir wollen mit Per und Lasse, die wir schon sehr lange kennen, nämlich mit Per haben wir zusammen studiert. Die haben ein Immobilienhandelsbusiness aufgebaut und haben gesagt, wir wollen eine Marktopportunität nutzen, nämlich wir wollen Häuser bauen und die einzelnen Wohnungen an Kapitalanleger abverkaufen, weil wir glauben, dass das sehr gut funktioniert, weil es hier eine Sonder-AFA gibt. Und die ist tatsächlich relativ, relativ fett. Da kann man also in den ersten 4 Jahren, was weiß ich, glaube 30% oder noch mehr vom ganzen Gebäude abschreiben. Da kriegt man also unglaublich guten Steuervorteil raus. Also für jeden,
ja, mehr als 30%, ja.
Mehr, ne? Ja. Ah, ich hatte es gerade, egal. Auf jeden Fall, also werden wir dann im Detail auch nochmal wirklich ausführlichst, glaube ich, an der Stelle erklären. Wir werden auch mit denen einen Podcast machen und so. Ich hatte jetzt auch einen Podcast gemacht, der lief jetzt gerade, wenn ihr das hört, schon mit der Martina. Da ist das viel mehr im Detail drin, da rechnen wir das auch nochmal vor. Die war auch auf unserem Mastermind, hat ein ähnliches Geschäftsmodell, verkauft also auch Neubau quasi ab an Endkunden, die diesen Steuervorteil sehr gut nutzen können. Ja, klassisches Beispiel mit der Zahnarzt. Und wir haben gesagt, okay, wir sind auch irgendwie Zahnärzte, weil wir verdienen eben auch Geld. Wir verdienen vor allem auch Geld in unserer unternehmerischen Struktur, wollen das auf die private Seite bringen und können also diesen Steuervorteil nutzen. Erstmal hat die Immobilie eine viel schlechtere Rendite als alles, was wir gewohnt sind, also Mietrendite, weil es ja ein Neubau ist und das auch ziemlich teuer ist. Und ich bin jetzt auch gespannt, durch welchen Pain wir alles durchgehen und vor allem durch den Pay und Lasse durchgehen, wenn wir da jetzt richtig bauen. Das wird auf jeden Fall sportlich. Aber das ist unser Case. Wir haben gemeinsam mit denen eine Bauträger GmbH und wollen dieses Business auch mit ihnen quasi ein bisschen aufbauen. Also es wird nichts Riesiges, ne? Wir reden dann, weiß ich nicht, über 2-3 Häuser vielleicht im Jahr, wenn das mal angelaufen ist, also mit 10 Einheiten oder so.
Ist nicht schlimm, wenn es riesig wird.
Ja, ist nicht schlimm, wenn es riesig wird, aber weiß nicht, wenn man sich jetzt, was man sich unter Bauträger vorstellt, aber ja. Genau, und das erste Haus baut diese Bauträger GmbH für uns. Wir kaufen quasi das Haus komplett und nehmen das im Privatbestand, damit wir dann diesen ganzen Steuervorteil nutzen können. Also da geht nichts irgendwie in Abverkauf, sondern das erste Haus bauen wir für uns. Und dann waren wir doch relativ frustriert, weil wir wie selbstverständlich in allen Rechnungen gesagt haben, ja, 100% Finanzierung, und die haben wir tatsächlich nicht bekommen.
Das sind übrigens fast 50% Abschreibung über 10 Jahre. Ich habe das gerade in meinem Rechner angeschaut. Ne? Also es ist wirklich, ist mehr, als man mit Denkmalabschreibung und sowas hinbekommt.
Ja.
Und man hat einen Neubau, also um den man sich dann auch nicht groß kümmern muss.
Das ist schon, also wirklich,
das ist super, super attraktiv.
Sorry, hört den Podcast mit der Martina an. Das ist, glaube ich, der jetzt gerade eine Woche vor. Sie rechnet das auch genau vor. Wir gehen das zusammen durch, warum das auch krasser ist noch als Denkmal-AFA. Also echt gut,
ja. Das ist wirklich toll. Also jetzt, wir haben wirklich eine gute Bonität, würde ich sagen, die wir einbringen, ne? Also mit allem, was wir unternehmerisch tun und was wir auch die letzten Jahre aufgebaut haben und so weiter. Also ich glaube, dass es da jetzt in diesen Bankgesprächen nicht an der Bonität gescheitert ist. Haben wir dann ja auch in immer wieder verprobt, ne? Also gäbe es da noch irgendwas, was wir an der Ecke noch darstellen könnten, machen müssten. Der Punkt war ganz am Ende, na, also das ist ein Gesamtkonstrukt. Also ihr seid auch Teil dieses Bauträgers. Wir finanzieren hier irgendwie auch quasi den Start dieses Bauträger-Businesses so ein bisschen über Ecke mit. Ihr tragt da auch irgendwie einen Teil, auf irgendeine Art und Weise einen Teil dieses Risikos, obwohl wir es eigentlich nur privat erstmal kaufen, ne? Aber quasi das Gesamtkonstrukt, was wir da bauen, mit gleichzeitig der Beteiligung an dem Bauträger, von dem wir dann auch noch wieder selber kaufen, hat dann überall dieses eine selbe Red Flag ausgelöst. Ja, es ist halt einfach, es ist das erste Haus von diesem Bauträger. Der hat keinen Track Record, und wir werden dieses allererste Objekt, egal wer es kauft, werden wir nicht zu 100% finanzieren. Gerne das zweite, von mir aus das zweite bis zehnte, ja, aber eben nicht das erste. Und da haben wir haben echt lange dran rumgeknabbert, ne, und rumdiskutiert und so weiter, aber es war nicht zu lösen. Es hätte jetzt auch nichts gebracht, quasi diesen Kauf nach privat, also nur unseren Privatkauf in unsere GbR da jetzt rauszulösen. Das hätten wir vielleicht sogar noch dann irgendwo vielleicht irgendwie mit 100% finanziert gekriegt. Aber wir haben ja gleichzeitig dieses Thema Beteiligung an dem Bauträger und so weiter. Und genau, dieses Gesamtkonstrukt war jetzt wirklich nicht anders zu lösen. Wir haben dann irgendwann einen sauren Apfel gebissen. Ist auch noch nicht unterschrieben jetzt, das Darlehen. Ist, glaube ich, gerade irgendwo da jetzt im Vorstand und wird jetzt gerade freigegeben. Aber haben dann akzeptiert, es wird auf eine Lösung hinauslaufen, die Eigenkapital erfordert. Ne? Zumindest vorübergehend. Haben dann auch Gespräche natürlich darüber bereits geführt, wie kriegt man das Eigenkapital wieder raus, wenn dann
muss da auch wieder raus, wenn das Haus steht.
Ja, wenn man dann fertig vermietet hat und dann hat alles gut geklappt und so weiter. Ne? Also das, klar, will dann keiner jetzt im Voraus in so einen Darlehensvertrag fest reinschreiben. Kriegen wir dann schon, aber es trotzdem erstmal, ne, hat uns gewurmt einfach, weil wir mit dem Selbstverständnis da reingegangen sind. Natürlich kriegen wir das zu 100% finanziert, so, ne?
Genau, das zum Neubau, dann also.
Glaube ich übrigens, also viel einfacher, wenn man dann halt einfach nur eine so eine Wohnung auch als Steuersparmodell irgendwie kauft, oder wenn es halt dann einfach von einem
Bau oder
das zweite, dritte, vierte Objekt ist, wenn man da nicht mit verbandelt ist und so, also, aber ja.
Ich glaube auch im Abverkauf für den Endkunden nachher, an den dann Lasse und Per verkaufen, glaube ich, ist kein Problem, ne? Aber für uns als Bauträgerstaat war das so.
Und ich glaube auch, wir wollen ja ganz bewusst auch auch die Dinge, die bei uns mal schwierig laufen und so, schon immer sehr offen teilen. Also damit das nicht immer nur klingt, wie es ist alles immer easy und es klappt auch immer jede Finanzierung und jedes Projekt und so weiter, weil das auch immer schnell Frust verursachen kann bei jedem, der selber mal am Anfang auch in Herausforderungen läuft und merkt, hey, mache ich denn jetzt was falsch? Also nee, also auch wir kämpfen immer und überall mit irgendwelchen Herausforderungen und jetzt halt gerade auch genau an der Ecke mit der Bank mal wieder. Ne?
Genau. Perfekte Überleitung. Wer auch extrem kämpft, immer sind Bodo und Martin in unserem Bestand. Ja. Also wirklich mal, das ist wirklich Wahnsinn, was die beiden seit Jahren abreißen. Das ist also die Partnerschaft, die wir haben, wo wir die ganzen Bestandsimmobilien haben, was auch wirklich unsere Basis und Lebensader ist und sein soll, ne? Weil da kommen die Cashflows her, die am Ende.
Gäbe es das nicht, würden wir all das andere nicht machen.
Ne? Richtig. Und wo wir am Ende sagen, so, okay, da kommt unser Konzerngehalt dann einmal im Jahr raus, wenn man das denn braucht, quasi passiv, also zumindest für uns jetzt schon passiv, Bodo und Martin kämpfen mit der Entwicklung der ganzen Häuser in einer unfassbaren Geschwindigkeit, entwickeln die Häuser durch. Das sind ohne Ende Sanierungsprojekte, Balkonanbauten, Gartenumbauten, einzelne Wohnungssanierungen und so weiter. Energieeffizienz, Bewertung von den Häusern, da die Sanierung. Also irre. Ja, wir reden über, ich weiß es gar nicht immer, 20, 22, 23 Mehrfamilienhäuser plus einige Einzelwohnungen. Also da passiert unglaublich viel. Zahlen und so, wie gesagt, teilen wir dann noch. Ich wollte eine Zahl teilen, die ich spannend fand. Wir haben jetzt 40 bis 45, wahrscheinlich werden es am Ende 45, 1.000 Euro in eine Wohnung gesteckt. Das finde ich schon sportlich. Aber ich will euch einfach mal den Case nur aufmachen. Ne? Da geht es um eine Wohnung im Speckgürtel von Berlin, in der Stadt Eberswalde, wo wir drei Mehrfamilienhäuser haben mit den beiden zusammen. Das ist eine größere Wohnung, also an die 100 Quadratmeter. Und da haben wir uns entschieden noch, also Bodo und Martin haben das quasi vorgeschlagen, analysiert, ne, und haben gesagt, das wollen wir auf jeden Fall so tun, eine Wand entfernen, eine Wohnküche zu machen, ein zweites Bad reinzubauen, also wirklich auch für eine größere Familie irgendwie dann Wohnraum zu schaffen, weil der an der Stelle eben auch gefragt ist. Was Ähnliches haben wir auch in Magdeburg erlebt, dass Vierzimmerwohnungen aufwärts sehr gefragt waren dann, haben das investiert. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Wohnung kostet irgendwie 100.000 Euro im Einkauf, weil wir 1.000 Euro pro Quadratmeter bezahlt haben, jetzt mal ganz grob hergeleitet, nur auf allgemeinen Case ein bisschen verallgemeinert, und du zahlst dann nochmal 50.000 Euro obendrauf, dann hast du bei einer Miete von 11,50 Euro, 11 Euro mal 12 mal 100 durch 150.000 hast du 9,2 Mietrendite. Das wird dabei nicht ganz rauskommen, weil logischerweise der GIG, also der Gesamtinvestition in diese Wohnung, noch höher ist, weil ja zum Beispiel auch ein Treppenhaus gemacht wird und so, was ja dann auch für die Wohnung anfällt, anteilig. Aber was man ganz schön sieht, also wir kämpfen ja mit deutlich höheren Sanierungskosten. Also A, verschätzen wir uns auch gerne mal und müssen dann einfach mehr Geld bezahlen. B, gibt es dann Arbeiten, die das Handwerkerteam selber nicht machen kann, wo man dann noch vielleicht irgendwie eine lokale Firma beauftragen muss, die nochmal teurer ist. Und C, sind einfach Preise deutlich gestiegen. Auf der anderen Seite freuen wir uns sehr über Mietentwicklung, die sich sehr positiv entwickelt. Und ich versuche das dann immer so über den Daumen zu verstehen, was wir da machen. Und wenn wir für 1.000 Euro den Quadratmeter eingekauft haben, was da ungefähr der Fall ist, ne? Da haben wir einiges für 1.000 Euro den Quadratmeter eingekauft. Und wir müssen dann nochmal, also jetzt nicht 500 für den Quadratmeter reinstecken, sondern wir müssen dann in Summe wirklich nochmal 1.000 reinstecken. Dann hätten wir ja einen Gig von 2.000 Euro im Bestand quasi erreicht. Also für 2.000 Euro ist dann alles gemacht, neu vermietet, sagen wir, neu frisch saniert, je nach Haus noch ein Balkon dran oder was auch immer. Und dann haben wir vielleicht eine Mieterwartung jetzt dort von 11,50 Euro. Und dann sind wir bei einem guten 7%er im Jetzt. Ist das jetzt gut für uns? Also wir wollen ja immer die 8 sehen eigentlich. Also das war so beim Ankauf unser Ding.
Bei dem damaligen Zinsniveau?
Bei dem damaligen Zinsniveau, gut, das haben wir uns ja festgeschrieben. Ne? Das heißt,
wir würden heute keine 8% als Zielrendite kaufen bei dem jetzigen.
Richtig, genau. Aber da kommt man dann, da ist jetzt schon auch viel reingerechnet, ist nicht bei jedem Haus so viel zu tun, dass du 1.000 Euro auf den Quadratmeter reinstecken musst, überhaupt nicht. Ne? Aber ich versuche immer nach die Downside ein bisschen abzusichern oder den Worst Case ein bisschen abzusichern und rechne dann so für mich, okay, aber wir haben ja damals Zinsen von 1, niedrig, dann irgendwie auch wirklich festgeschrieben über 20 Jahre. Ist schon ziemlich geil, wenn wir da dann ein 7-8% herstellen, vielleicht sogar bis 9% in dem Wissen, dass dann ja wirklich Ruhe im Karton ist und die Wohnungen und die Häuser auch entwickelt sind. Ne? Und dann ja weiter die Mieten der Bank gerade davonlaufen. Und dann ist eben das Bestandsspiel gewonnen. Ja, also das war jetzt zusammengefasst in ein paar Minuten, was Bodo und Martin seit Jahren wirklich für kämpfen. Also mal ganz großen Dank an der Stelle, ne? Was die beiden da abfahren, ist einfach richtig gut.
Ist der Wahnsinn. Aber das, was am Ende dann bleibt, also mehrere Jahre Schmerz, das alles umzusetzen, aber dann halt wirklich ein für die Ewigkeit gebautes Portfolio, ne? Also einfach dann wirklich tolle Häuser an tollen Standorten mit gutem Mieterklientel, sehr attraktiven Mieten, noch weiteren 18 Jahren aus heutiger Sicht bei den meisten Immobilien festgeschriebenen granatenniedrigen Zinsen. Es ist einfach der Traum von Altersvorsorge, was da dann rauskommt oder, ja, oder Frührente.
Ne? Es ist, und ein Haus, sagen wir mal oft, ne? Ein so ein Haus da in Eberswalde reicht schon aus, wenn du jetzt alleine unterwegs bist und das über ein paar Jahre entwickelst, das ist schon echt ja, ein cooler Case,
ja. Ja, und ich meine, da wollten wir auch kurz ansprechen, also wir stecken da sehr viel Geld rein, diese Häuser zu entwickeln. Wir machen die Dinge oft erstmal auch aus Eigenkapital, also finanzieren die Sachen einfach vor, was an Sanierung und so weiter zu machen ist, weil es auch den Prozess einfach macht und weil wir es schöner finden, auch unseren Finanzierungspartnern, den Banken zu zeigen, also wir versprechen nicht irgendwas, was in der Zukunft mal passieren wird, sondern wir tun die Dinge, wir gehen da selber auch mit ins Risiko oder gehen voll ins Risiko und wir melden uns dann, wenn wir fertig sind, sagen hier, guck mal, das Haus, das hat jetzt tolle sanierte Wohnungen, es hat jetzt doppelt so hohe Mieten, es ist jetzt in einem Zustand, der einfach nicht mehr mit dem zu vergleichen ist von vor 2 oder 3 Jahren und jetzt lass uns doch mal gemeinsam drüber schauen, was das Haus aus heutiger Sicht wert ist und ob das nicht Spaß macht, auch für euch als Bank einfach das Darlehen, was da drauf ist, zu erhöhen, also eine Kapitalbeschaffung zu machen, weil am Ende wollen Banken ja nichts lieber als auf werthaltige Objekte und werthaltige Sicherheiten dann im Zweifelsfall auch möglichst hohe Darlehen ausgeben, weil das ist ja das Geschäftsmodell, ne? Und genau das werden wir halt bei BMMS, haben wir jetzt auch gerade wieder eine Runde intensiv miteinander drüber diskutiert und Pläne gemacht für die Zukunft und so weiter, werden wir halt auch dort tun. Ne? Also werden einfach mittelfristig, wenn wir Maßnahmen abgeschlossen und heute Häuser fertig entwickelt haben, mit unseren Bankpartnern darüber sprechen, was denn jetzt eine sinnvolle finale Beleihung eben ist und darüber sehr, sehr viel von dem Geld, was wir da investiert haben, eben auch wieder rausholen. Ne? Und dann war das Geld vorübergehend als Arbeitskapital da drin und hinterher sind es einfach super Immobilien.
Ja, genau. Also das ist ja schon eine Frage, die man immer stellen kann, ob man das dann wirklich wieder rausziehen muss. Ne? Was macht man in der Praxis? Also wenn man jetzt heute, ich glaube, wenn man ausgerechnet 73 auf den aktuellen entwickelten Wert Beleihung haben, Prozent, und wir ziehen das zum Beispiel hoch, stückchenweise auf 90, was machen wir de facto? Ne? Wir ziehen Geld raus, dass wir an anderer Stelle wieder ans Arbeiten bringen können. Kann man sagen, ist das nötig? Nee, also ist mit Sicherheit nicht nötig. Man hat ja dann auch danach einen etwas geringeren Cashflow. Nicht so deutlich, glaube ich, wie man das vielleicht denkt, aber auf jeden Fall einen niedrigeren Cashflow, weil man ja wieder mehr Geld rausfinanziert. Und dann muss man das Geld an der anderen Stelle ja auch wieder ins Arbeiten bringen, könnte damit zum Beispiel dann wieder ein Aufteilerprojekt finanzieren. Da muss man aber einfach, finde ich, vorsichtig vorgehen und sich wirklich überlegen, ob man das tun will. Ich weiß auch, dass Leute gerne sagen, nee, ich will meine Beleihung dann lieber runterbringen über die Zeit auf 60 und dann lasse ich die da oder noch tiefer. Manche wollen auch die Immobilien ganz abbezahlt haben, was ja gerade, wenn man jetzt rein Altersvorsorge-Case spielt und so, auch wirklich Sinn machen kann. Aber muss man auch aufpassen. Also kann man sich auch, glaube ich, die Finger verbrennen, wenn man zu viel Geld wieder rauszieht, was man an anderen Stelle zum Beispiel in ein Handelsbusiness steckt, was ein ganz anderes Risikoprofil hat und dann in irgendeine Zinserhöhungsphase reinläuft, wo man das Geld möglicherweise gar nicht wieder sieht, dann hat man am Ende nichts gewonnen. Also da, glaube ich, gehen wir mit Fingerspitzengefühl ran.
Genau. Ja, wobei aber halt, also am Ende zahlst du, jetzt aus heutiger Sicht, zahlst du 3,5% Zinsen. Klar. Also das, du kriegst das Geld für 3,5% Zinsen auf dein Konto und wenn du dann damit eine Anlage tätigst, wo du 10% Eigenkapitalrendite machst und das als Eigenkapital reinbringst, 6,5% Differenz, ne? Das ist halt das Spiel. Also vor der Frage stehst du ja. Aber immer abzuwägen gegen Peace of Mind und gegen Risikoreduktion und so weiter und so fort. Also was mit Sicherheit keinen Sinn macht, ist das Geld zu nehmen und dann auszugeben für Konsum.
Ja, ja, na, das ist klar, aber auch das, was du gerade sagst, ne, das ist ja immer die Rechnung, die auch total logisch ist, bedeutet aber, ich muss dann Geld für deutlich mehr als 3,5% ans Arbeiten bringen, 10% aufwärts. Ja. Da kann ich natürlich weiteren Bestand aufbauen, der auch mehr Arbeit bedeutet. Oder ich kann zum Beispiel dann Handelsobjekte machen, wo ich dann eine deutlich kurzfristig fette EK-Rendite erwarte. Aber wenn ich deutlich kurzfristig fette EK-Renditen erwarte, dann habe ich tatsächlich auch reale Risiken. Und ich kann da auch, es kann auch sein, dass dieses Geld nicht wieder zurückkommt.
Ich glaube, es ist,
wenn ich es falsch mache.
Es ist umso richtiger, je mehr man ausreichend Reserven für echte Notfälle und Probleme hat und nicht in irgendein Thema All-In geht, sondern auch sehr differenziert verschiedene Geschäftsmodelle, verschiedene Dinge macht. So. Und also je sauberer diversifiziert und gestreut und sowas in Summe das, was man unternehmerisch oder mit dem Geld macht, ist, desto richtiger ist das, konsequent diese Logik umzusetzen. So, ne?
Ja, ja.
Weil am Ende müsste ich ja nichts anderes machen, als das Geld nehmen und in MSCI World oder MSCI All Country ETF zu investieren. Selbst da würde ich ja langfristig allen Statistiken nach mehr als die 3,5% rauskriegen.
Langfristig, ja.
Scheiße ist, wenn es kurzfristig schief geht und ich brauche das Geld.
Genau. Richtig. Ja. Richtig. Genau. Ja. Genau. Okay, das zu unserem Portfolio.
Ich habe noch einen, den wir bei der Vorbereitung vergessen haben. Wir haben ja ein Haus gekauft, ganz zu Beginn dieser großen Partnerschaft mittlerweile mit Roti und Tobi und dem ganzen Flatbuy-Team. Hier ganz in der Nähe, in München. Und das haben wir damals auch erstmal variabel finanziert gehabt und wir haben da das Eigenkapital zur Verfügung gestellt und das haben wir jetzt festgeschrieben, also haben jetzt quasi das umfinanziert und erstmal Zinssicherheit für die geplante Projektlaufzeit reingebracht. Projektlaufzeit ist ja um die 7 Jahre, hat was mit dem Aufteiler-Business und Gesetzeslage in München und so weiter zu tun. Und haben aber insbesondere das jetzt hinbekommen, das so zu finanzieren, dass das Eigenkapital quasi rausfinanziert ist. Also wir haben effektiv jetzt nach, wie lange ist das jetzt her, ein gutes Jahr oder 1,5 Jahre oder sowas, das Eigenkapital wieder auf dem Konto. Also da ist jetzt kein Geld mehr drin, während wir aber trotzdem das Haus und das Projekt noch haben. Ne? Das ist einfach geil, dass das jetzt funktioniert hat. Da gibt es jetzt eine Unterdeckung. Der Deal ist quasi, wir haben jetzt das Geld einmal auf unserem Konto. Dafür stehen wir jetzt aber für die Unterdeckung dauerhaft gerade. Also im Prinzip müssen wir das Geld wieder hinlegen und müssen es über Jahre hinweg dann wieder reingeben in das Projekt. Aber eben nur, wenn wir nicht konsequent die Mieten weiterentwickeln. Also was da eben noch nicht berücksichtigt ist, ist, dass das Mietniveau in München ja sich entwickelt und dass mit jedem Auszug in diesem Haus einfach nur eine ganz normale Neuvermietung zum Markt Riesensprünge in der Vermietung bringt. Punkt 1 und Punkt 2 ist der Effekt von gerade. Also ich finde es schon gut, das Geld erstmal jetzt 5 Jahre auf dem Konto zu haben und damit arbeiten zu dürfen, bevor es dann wieder gebraucht wird. Ne? Weil jetzt kostet das halt 3 oder 4% Zinsen. Das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe, machen wir da jetzt quasi. Die zahlen wir jetzt, aber jetzt haben wir das Geld auf dem Konto und können es woanders mit 20-30% Eigenkapitalrendite wieder ins Arbeiten bringen. Das macht am Ende wirtschaftlich Sinn, wenn man sich da nicht verzettelt. Ne?
Ja,
sehr. Genau. Also das toll, dass wir das so hinbekommen haben jetzt. Oder
da freut sich der Finanzer immer im Liquiditätsplan.
Freut sich der Finanzer im Liquiditätsplan.
Korrekt. Genau. Ja. Okay, also ich glaube, das wird Rekordlänge, aber wir kommen gleich noch zur Persönlichkeitsentwicklung, einem Thema. Zwischendrin wie immer noch ein paar Updates rund um Immocation, was so los ist. Eine ganz, ganz große Sache ist los, nämlich, was ist 16.11.? Das Immocation Festival. Wir arbeiten mit Hochtouren darauf hin, freuen uns riesig, euch dort begrüßen zu dürfen. Wenn ihr Tickets haben wollt, ist das, glaube ich, so ein bisschen der letzte Warnschuss, weil es gibt nicht mehr viele und letztes Jahr haben sich tatsächlich einige geärgert. Wir können auch in der Location nicht wachsen. Deshalb immocation.de/festival, wer einen großartigen Immobilientag erleben will. Wir haben, ich habe mal hier ein bisschen die Agenda gerade aufgemacht, die jetzt auch bald veröffentlicht wird. Wir haben also erstmal 3 Bühnen, da gibt es so 10 bis 12 Slots, die quasi parallel im Tag laufen. Ihr könnt zwischen den Bühnen wechseln. Wir haben ja sehr, sehr viele unserer Coaches. Es geht natürlich um Finanzierung, wo will ich finanziell hin? Es geht um Thomas Schröder, ganz geil, ohne Eigenkapital, also er wirklich ohne Eigenkapital skaliert, zahlt sein Vorgehen. René Zeitler haben wir da. Mit dem gab es gerade ja auch einen Podcast, Rieseninvestor, kann man sehr viel von lernen. Roti, gibt es ein Q&A mit mir auf der Bühne, ja, Roti mal live, ist ziemlich cool, glaube ich. Bodo und Martin werden auf der Bühne stehen und quasi über die Mehrfamilienhausreise auch sprechen, die wir gerade ein bisschen erzählt haben. Wir haben einen Comedian da, Michael Mittermeier. Ziemlich witzig, also wir versuchen ja auch immer so ein bisschen
einzubringen. Der selber auch mit Immobilien was zu tun hat, also das wird, glaube ich, das wird einfach eine coole Unterhaltung sein. Ja.
Genau, selbstverständlich Ankaufshacks mit Basti, das darf nicht fehlen. Markus Beford, ich freue mich riesig auf diesen Vortrag, also er hat auch mehrere, aber einer ist der perfekte Deal. Also er wird quasi einfach mal zeigen, wenn alles in einem Deal mal rund läuft, was möglich ist, unfassbar. Also wir kennen es quasi, die einzelnen Puzzleteile schon so ein bisschen, er setzt die noch zusammen. Es wird glaube ich, ziemlich cool, genau. Wir haben Matthias Beerbaum, wer den nicht kennt, kann man nur die Hände vom Kopf zusammenschlagen, also er besitzt ein Finanzamt und mehrere tausend Einheiten und
hat der nicht irgendwie einen eigenen Rennstall oder sowas?
Also ja, der hat ein eigenes Rennteam auch, also das frisst eher Geld, hat er mir gesagt, aber ja.
Der ist aber so krass erfolgreich mit Immobilien, ne?
Champions League und halt self-made und passt daher, glaube ich, super, was man wirklich von ihm lernen kann, ne? Der hat aber auch ganz normal von null quasi angefangen und ist jetzt in einer Liga unterwegs, die kann man so nicht also ne? Ihm gehört ein Finanzamt, dass er ans Finanzamt vermietet, so nebenbei ist er auch echt witzig. Genau, wir haben natürlich unsere ganzen Finanzierungsexperten auch von der Interhyp da, wir haben auch eine neue Partnerschaft, die dann auch startet. Martin Vossberger, auch super cool, wenn ihr ihn kennt aus dem Coaching-Team, ne? Der gibt mal einen Überblick über Asset-Klassen von Immobilien, was gibt's eigentlich alles, wo kann man wie Geld verdienen. Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Also es wird ein Content-Feuerwerk den ganzen Tag. Ich weiß immer, der Tag zieht an mir viel schneller vorbei. Ich freue mich dann riesig drauf und dann stehen wir beide vorne. Wir machen eine kleine Mini-Eröffnungsansprache und gefühlt einmal mit den Augen geblinzelt ist dann schon die Party. Zwischendrin passiert so viel, also es wird echt cool.
Ja, was du gerade nicht aufgezählt hast, was ich auch ganz toll finde, ist, wir werden noch viel mehr als in der Vergangenheit auch einfach Leute auf der Bühne stehen haben, die das nicht schon seit 10 Jahren machen, sondern die einfach von ihrer persönlichen Reise erzählen. Ne? Und glaube ich so, also jeder, der es auch überlegt, soll ich sowas mit Immobilien machen und kann man das eigentlich wirklich und oder ist das nur so eine ganz komische Elite, die das macht oder so, ne? Wir werden einfach Investorinnen und Investoren da haben, die das jetzt seit 2 Jahren machen, die das seit 3 Jahren machen und die so ein bisschen ihre Erlebnisse, ihre ersten Deals, ihre Reise beschreiben, wo so richtig dieses, okay, krass, ja, das, also so fühlt sich das dann an, wenn man sich auf den Weg macht, ne, diese Geschichten erzählen werden, mit denen man sich dann auch unterhalten kann und so. Und also ich glaube, ist einfach ein geiler Ort. Wir werden ganz viele Leute da haben, die wir noch nicht im Podcast hatten, die wir auch noch nicht im Interview hatten, die einfach neue Dinge erzählen für diejenigen, die meinen, schon alles von uns zu kennen. Und ich glaube, es ist halt, ja, es ist ein geiler Ort, um das mal einmal für sich selber vielleicht auch zu entdecken, ob das eine Welt ist, in der man sich wohlfühlt und ob das Menschen sind, mit denen man sich wohlfühlt und ob man vielleicht in diese Richtung was machen sollte. Ne? Also ja, ist echt darauf, durch dieses Konzept mit 3 Bühnen und mit so unglaublich vielen Dingen, für die man sich dann entscheiden oder nicht entscheiden kann, wie man sich selber seinen Tag zusammenstellt, glaube ich, wirklich eine geile Gelegenheit für jeden, der irgendwie an diesem Immobilienthema dran ist oder überlegt, damit was zu tun zu haben. Ne? Darauf ist ausgelegt und ja, glaube ich, sehr gut investierte Zeit.
Genau, 16.11. immocation.de/festival. Da gibt's die Tickets, zumindest hoffentlich noch, wenn das ausgestrahlt wird.
Ja, weil wir schicken jetzt, glaube ich, weil wir das gesagt haben, wir schicken jetzt, glaube ich, nochmal einmal so eine letzte Info-Mail so für die, ne, für die letzten Leute, die es irgendwie noch nicht hingekriegt haben. Es war dann letztes Mal eben wirklich so, ne? Also dann irgendwann konnten die Leute keine Tickets mehr kaufen und es gab dann auch keine mehr irgendwie im Tauschhandel oder sowas und es war restlos bis auf den jetzt letzten Platz voll und also im Zweifelsfall lieber dann jetzt ein Ticket sichern, als dann leer ausgehen. Ne?
Genau, wir versprechen auch bei der Party, ich halte mich etwas zurück. Letztes Jahr habe ich relativ hart durchgesetzt. Also ich habe auf dem Festival dann irgendwann festgestellt, ich kann schon zu dem DJ gehen und im Zweifelsfall eine Anweisung geben. Und ich habe gesagt, ich will jetzt einfach Techno hören, bitte auch.
Ich bezahle das hier und will, dass du jetzt Techno spielst.
Und die Leute sind dann abwechselnd zu dir und zu mir gekommen, wer das denn dem DJ gesagt hat. Also wäre jetzt langsam ein bisschen nervig und so. Wir hören halt beide gern Techno, Stefan und ich, wollten das dann auch hören. Ja, wir sind dann irgendwann auch eingeknickt und haben es wieder aufgehoben. Aber
wir machen es ja diesmal auch wieder anders. Wir machen ja das Partykonzept wieder mehr wie bei dem ersten Mal. Es war sensationell cool. Es hat so viel Bock gemacht. Wir haben aber Musik gehabt, die dann auch irgendwie jedem gefällt und die lustig war. Und es war eine Mischung aus Stehparty, cool miteinander, coole Leute miteinander sich unterhalten und sowas und aber auch wirklich tanzen und feiern. Und es war eine ganz, ganz tolle Stimmung. Und genau das werden wir dieses Mal wiederholen. Haben wir gelernt, dass wir nicht einen Club brauchen, sondern einfach eine geile Party. So, ne? Und das wird es diesmal wieder geben.
So. Genau. Immocation.de/Festival. So, bevor wir zur Persönlichkeitsentwicklung kommen, noch ein Hinweis auf ohne-makler.net. Ihr kennt vielleicht den Partner von uns. Es ist tatsächlich die beste Anlaufstelle, um Immobilien zu verkaufen und zu vermieten. Warum? Weil man da an einer zentralen Stelle inserieren kann und dann werden die ganzen Inserate verteilt auf die ganzen bekannten Plattformen, die ihr so kennt. Und da ohne Makler eben ja zentral einen guten Deal mit den Plattformen hat, kommt ihr dann am Ende günstiger, sogar als auch nur ein Einzelinserat teilweise auf eine dieser Plattformen kosten würde. Ne? Da ist dann alles dabei, auch mit eBay-Kleinanzeigen und so weiter. Das lohnt sich ziemlich. Wir selber nutzen es auch, haben gerade im Privatbestand auch wieder vermietet und wirklich wärmste Empfehlung ohne-makler.net. Genau. Jetzt Persönlichkeitsentwicklung haben wir passend auch ein bisschen rausgesucht zum Thema Festival. Netzwerken. Also wir machen ja bei Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, alle möglichen Themen immer so und gucken so ein bisschen auf die letzten Jahre zurück. Davor haben wir Konzernkarrieren hinter uns. Auch da, ehrlich gesagt, ich habe mir schon in der Konzernkarriere permanent Gedanken gemacht um Netzwerken und ich glaube schon, dass es den einen oder anderen gibt von sich, der sagt, oh, ich bin ein guter Netzwerker, aber gefühlt sagt jeder über sich und so ging es mir auch immer und geht es mir auch immer noch, boah, ich lasse das immer irgendwie schon ein bisschen schleifen. Also ich könnte viel mehr machen in der Richtung und es macht tatsächlich auch Sinn, in der Richtung relativ viel zu machen, oder?
Ja, ich bin überhaupt kein Netzwerker. Also ich fühle mich auch ganz, ganz...
Das kann man sagen, ja.
Ich fühle mich auch ganz wohl alleine. Der Punkt ist, also eigentlich zwei Dinge, glaube ich. Das eine ist, mit was für Menschen umgibst du dich? Und das andere ist, was bringt es dir dann wirklich ein Netzwerk zu haben, auf das du auch zurückgreifen kannst? Und das muss man vielleicht auch ein bisschen getrennt mehr voneinander sehen. Für mich ist das viel, viel krassere eigentlich erstmal ist dieses, mit welchen Menschen umgibst du dich. Du kennst, also ne, man wird zu dem Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt, ist ja so ein oft dahingesagter Spruch, aber da ist so viel Wahres dran. Also wenn du dich mit Menschen umgibst, die Angst vor Finanzen haben oder keinen Bock darauf haben, für die Schulden etwas Schlechtes sind, die bei Immobilien an Mietnomaden und Messis und Probleme denken und deren persönliche Finanzstrategie darin besteht, den Empfehlungen des Sparkassenbankers zu folgen, ohne hier irgendwem nahe treten zu wollen oder Geld auf ein Tagesgeldkonto zu legen, ist völlig klar, wo du irgendwann wirtschaftlich mal rauskommen wirst, weil dieses gesamte Umfeld dich einfach nur klein hält, zurückhält, jede Ambition, jede Idee, jedes Feuer, das in dir vielleicht entsteht, sofort erstickt mit Gegenargumenten und was auch immer. Ne? Ist total klar, was da rauskommt. Wenn du dich mit 5 Menschen umgibst, die alle jetzt in unserem Beispiel erfolgreich mit Immobilien sind, also diesen Weg gegangen sind, ihre Erfahrungen gemacht haben, wissen, was schwierig ist und was für Probleme existieren und auf dich zukommen können, dass es aber am Ende alles lösbar ist und wie toll es ist, wenn man es hinbekommen hat und was das dann mit dem Leben verändert, mit den Finanzmännern und du dich mit 5 solchen Menschen umgibst und mit denen am meisten Zeit verbringst, dann kannst du gar nicht anders als wirtschaftlich weit überdurchschnittlich erfolgreich werden in den nächsten Jahren. Wirklich, also natürlich musst du die Arbeit noch machen, aber es ist so krass, wenn ich mal an unser Coaching-Team zum Beispiel denke, mit denen wir ja ganz, ganz viel engen Kontakt haben, auch in WhatsApp-Gruppen permanent immer mitkriegen, was machen die anderen gerade und sowas. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das mit dem Kopf und der Sicht auf die Dinge macht und dem Blick für Chancen und wie man Dinge lösen kann und wie groß man denken darf und so weiter, im Vergleich dazu, in was für einem Umfeld wir auch früher im Konzern unterwegs waren. Also da haben Leute auch über große Sachen nachgedacht, aber bestimmt nicht, was irgendwie so die Finanzen und persönliche Finanzvermögensaufbau angeht. Es ist einfach so krass, was das ausmacht. Der Punkt ist, die allermeisten von uns haben erstmal ein privates Netzwerk der ersten Kategorie. Die allermeisten von uns haben 5 Menschen, die sie eigentlich erstmal wirtschaftlich und was Vermögensaufbau und Finanzen angeht, klein halten. Nicht mit böser Absicht, sondern weil die es einfach selber nicht besser wissen, nicht gelernt haben, selber nicht in einem anderen Umfeld sind, ne? Und ich glaube, es ist mit der einfachste Schritt erstmal ins Handeln zu kommen und daran etwas zu ändern, ist sich in ein Umfeld zu begeben, wo andere Menschen sind. Also auf einen Stammtisch von Immobilieninvestoren zum Beispiel zu gehen. Oder, jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, ne, auf so ein Festival, auf das Immocation Festival zum Beispiel zu gehen, wo alle Menschen links und rechts mit einem völlig anderen Mindset da sind und wo ich einfach mal sehe, wie man auch auf die Dinge schauen kann. Und das löst einfach so viele Sachen im Kopf aus. Und wenn ich mir dann irgendwann, und jetzt kommt vielleicht der zweite Teil, wenn ich mich in dieses Thema reinbegebe, ein paar Kontakte aufgebaut habe, Menschen, mit denen ich mich auch persönlich gut verstehe und ein Vertrauensverhältnis aufgebaut habe, mit denen ich mich regelmäßig mal treffe, mit denen ich mich austausche, mit denen ich vielleicht auch mal Dinge diskutieren kann, wenn ich irgendwo eine Herausforderung habe, die ihre eigenen Erfahrungen machen und die vielleicht in irgendwas auch Experte sind oder Experte werden. Und ich kann dann, wenn ich das nächste Mal eine Sanierung habe, mich mit einem unterhalten, der halt da drin einfach viel Erfahrung hat und der mir ein paar Tipps geben kann. Und der andere ist vielleicht Handwerker und der nächste ist vielleicht in Finanzierungen sehr, sehr versiert oder sowas, ne? Dann entsteht quasi automatisch dadurch auch das, was diese zweite Dimension ist. Ich habe dann ein Netzwerk, das mir auch einfach die Dinge leichter macht und helfen kann, so, ne? Aber es ist, also mit das Tollste, was Immocation, glaube ich, für uns macht, ist, was für ein granatentolles Netzwerk wir haben dürfen, im Sinne von Inspiration und im Sinne von, auf welche Unterstützung wir zurückgreifen können. Und der erste Schritt dahin ist halt raus aus der eigenen Komfortzone und raus, weg vom eigenen Schreibtisch und raus aus dem Umfeld, was man privat erstmal vielleicht hat. Und heißt ja auch nicht, dass man andere Freunde braucht oder so, ja, aber dass man sich für dieses Thema ein weiteres Umfeld schafft, das einen stärkt und nach vorne bringt und beflügelt und nicht zurückhält. Ne? Und das ist unglaublich wichtig, glaube ich.
Du hattest schon gesagt, dass der beste Ort der Welt dafür das Immocation Festival ist. Ne?
Ja, zumindest. Also ich glaube, für Immobilieninvestoren oder für jeden, der mit Immobilien was machen will, in Deutschland dann schon, weil das gibt es
nicht.
Ne? Aber
also tatsächlich wäre Anknüpfung, also gibt zig andere Möglichkeiten. Ne? War nur ein Spaß, aber tatsächlich wollen wir euch alle da ja treffen. Und es ist immer unfassbar krass, so ein bisschen das Netzwerk auch mal zu sehen, wenn das da zusammenkommt. Wirklich toll. Was ich ergänzen möchte noch, ich habe über die letzten Jahre einfach Kontakt zu ein paar Menschen, die sehr, sehr vermögend sind und sehr, sehr weit sind in diesem Spiel Vermögensaufbau und die wir alle als unfassbar erfolgreich einstufen würden. Und wie auch immer der Kontakt zustande kam und ne, so, ich bin manchmal überrascht, mit welcher Kurzfristigkeit die auf meine WhatsApp-Nachrichten reagieren. Also die haben mit Sicherheit keine große Erwartungshaltung, dass ich ihnen jetzt einen signifikanten Mehrwert liefere in irgendeiner Form. Aber sie sind responsive und es ist jetzt nicht so, dass man dann da natürlich mit denen einfach mal jeden Tag 2 Stunden telefoniert. Aber man merkt, dass diese ganz krass erfolgreichen Menschen gelernt haben, ein Netzwerk auch wirklich irgendwie zu nutzen, zu pflegen. Im Zweifelsfall ist das ein kurzer 3-4 Nachrichtenaustausch in WhatsApp über irgendwie gerade Marktentwicklung, Einschätzung, hier kurzes, keine Ahnung, hast du das Video gesehen oder irgendwie sowas in der Richtung. Und das also beeindruckt mich dann massiv, weil ich denke, okay, also ich bin jetzt irgendeiner für die, was die sonst so für Kontakte haben, was ich checke, ne? Da müssen die das ja mindestens auch so machen, dass die da zumindest mal reagieren und auch mal irgendwie anschreiben oder irgendwas machen. Das ist für mich ein ganz klares Muster erkennbar, ne? Dass man das Netzwerken wirklich nicht unter den Tisch fallen lassen kann. Und das muss nicht nur diese viele kleine, ich würde immer zum Start mich fokussieren auf ein kleines, aber intensives Netzwerk, mit dem ich mich wirklich beschäftigte. Also was nichts bringt, ist auf LinkedIn alles Gute zum Geburtstag schicken, wenn gerade LinkedIn einem gesagt hat, dass irgendjemand aus dem Netzwerk Geburtstag hat. Also das finde ich lächerlich. Aber Kontakt halten zu ein paar wenigen und dann aber auch einen kleinen, wenn auch kurzen, intensiven Dialog hinzukriegen mit möglichst vielen, das pflegt einfach das Netzwerk und sehr erfolgreiche Menschen machen das erkennbar, würde ich sagen.
Also der erste Schritt ist der schwerste, ne? Also das erste Mal den Arsch hochkriegen und die Komfortzone verlassen und auch im Zweifelsfall selber noch unbedarft und unwissend in einem Thema sich in irgendwas dann reinbewegen, wo man ja auch Angst hat, sich irgendwie, dass man sich lächerlich macht, dass man irgendwie, dass man komisch rüberkommt, dass man irgendwas gar nicht kapiert, dass man Außenseiter ist und sowas, ne? Aber das ist wahrscheinlich der schwerste Schritt, aber das ist dann auch, wenn der gemacht
wird. Geht ja voll schnell. Ja. Also wenn du selbst sinngemäß auf einer Veranstaltung oder Party, du hattest gerade die 5 ersten Gespräche, im 6. Gespräch hast du schon 5 Geschichten zu erzählen.
Ja. Also, ich habe gerade einen getroffen, der hat das
und
das
erzählt. Also der hat die und die Einschätzung. Also ne, du, das geht dann auch schnell, dass man selber, glaube ich, auch interessant einfach wird, ne? Und Dinge zu erzählen hat, die Relevanz haben. Ja. Genau. Das war's. Möglicherweise Rekordlänge für den Spaziergang. Toll, wer bis hierhin zugehört hat. Freut uns sehr. Hat uns Spaß gemacht, mit euch mal wieder so viel Zeit zu verbringen. Und in ein paar Wochen kommt dann der nächste Spaziergang. Und wir hoffen, dass wir möglichst viele von euch auf dem Immocation Festival sehen. Und dir noch einen guten Kater, würde ich sagen.
es wird ehrlich gesagt nicht viel besser gerade. Mach's gut. Ciao. Vielen Dank.
Bis dann. Ciao.